Gott hat was Besseres für dich bereit. Du hast schon sehr Gutes in deinem Leben erlebt und denkst, ich habe schon das und das erreicht, aber das ist noch nicht alles. Gott will noch mehr geben in deinem Leben. Jemand kam zu mir und sagte, der Teufel kam heute Nacht zu mir und hat mir dummen Gedanken eingeredet, und du erlebst auch so etwas, dass der Teufel nachts zu dir kommt und dumme Gedanken einredet. Und ich will nicht nur nachts, aber am schlimmsten ist nachts. Tagsüber bin ich fit, tagsüber bin ich in Form. In der Bibel heißt es, ich soll Tag und Nacht beten. Nachts schlafe ich normalerweise. Und nachts bin ich nicht in meiner Waffenrüstung. Nachts habe ich nicht mein Gewehr auf Abgriff oder Abdruck. So und so weiter. Und dann bin ich lahm. Aber der Heilige Geist betet nachts für mich. Deshalb betet ohne Unterlass. Das heißt, also permanent immer zu beten und nicht nachlassen im Beten. Immer im Geist. Dass der Heilige Geist durch mich betet. Auch wenn ich schlafe, betet der Heilige Geist durch mich. So, Gott hat was Besseres für dich vor heute. Und wir werden uns über den Heiligen Geist uns unterhalten. Und wenn du dir dessen bewusst bist, dass du mehr bist als ein Mensch, mehr bist als ein Geist, mehr bist als ein Wesen, eine Persönlichkeit. Du bist Königskind, Gotteskind. Wir haben eine ganz hohe Berufung. Und an dir wird sich dann auch der Teufel nicht dran trauen, wenn du eine ganz andere Ebene bist, steigst. Und Jesus sagt, ihr werdet Engel richten. Und der Teufel gehört auch zu den Engelwesen, ein gefallener Engel. Also wenn ich schon die Engel richte, Gabriel, Michael und diese wunderbaren Gottesengel, wie viel mehr soll ich oder habe ich dann Autorität über Dämonen, Teufel, Satan, Luzifer oder wie die ganzen Burschen heißen, die mich so belästigen wollen. Oder Nachmittag, Gott hat was Besseres vor. Vater, wir möchten deine Gedanken ergründen. Vater, wir möchten deine Gedanken heute verstehen. Und zeige uns durch den Heiligen Geist, was ist das Beste für unser Leben. Dein Wort sagt, die dich lieben, alle Dinge dienen zum Besten. Und wir möchten jetzt mit der Hilfe des Heiligen Geistes herausfinden und dahinter kommen, was ist das Beste, was ist gut für unser Leben. Amen. Als damals noch die Mauer gab und die Grenze, DDR-Grenze gab, bin ich in den Osten gefahren und war irgendwo draußen, so in der Prärie, in der Provinz. Und da komme ich in einen Laden rein. Wir mussten ja das Geld, das man umgetauscht hat, irgendwie umsetzen. Und dann gab es Dresdner Christstollen. War in der Bäckerei zu sehen. Und dann meine Frau geht rein und sagt, gut, wir möchten einen Christstollen haben. Dann sagt sie, nein, das ist nichts für Sie, wir haben Bückware. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, was Bückware ist. Da muss man sich bücken und unterm Tisch rollt man raus dann für die Westler. Und so, wir haben Bückware. Und das andere ist auch so wahrscheinlich ranzige Butter gewesen, die man verbraten hat oder was es auch war. Also auf jeden Fall, es war nicht gut für Westler, sie haben Bückware. Gott hat für dich Bückware. Und Bückware ist Erbetenes, ist etwas, das man von unten über den Weg der Demut geschenkt bekommt, also diese göttliche Bückware. Das Bessere, was ist das? Gott hat was Vollkommenes für dich und mich vorbereitet. Das, was wir hier haben, ist nur Schatten. Und Schatten ist ja eigentlich leer, inhaltslos. Gott hat bessere Dinge für unser Leben vorbereitet, als das, was wir jetzt im Augenblick machen. Manche Leute denken, das, was ich mache, das ist also Absolute. Also was Besseres kann nicht kommen. Das Beste kommt immer noch für uns. Und wir sollten nie uns festlegen, wenn ich das erreicht habe, dann. Angenommen, ich kenne Leute, und ich kenne Leute solche, die sagen, wenn ich doch Weihnachten erleben könnte, ältere Leute, kranke Leute, wenn ich noch Weihnachten erleben könnte. Und dann erleben sie Weihnachten und dann sterben sie nach Weihnachten, weil sie nichts mehr zu erleben haben. Oder wenn ich meinen Geburtstag noch erleben könnte oder die Hochzeit erleben könnte. Mein eigener Vater, Gott hat ihm 15 Jahre seines Lebens dazugegeben und sein Leben wurde verlängert. Und dann sagt er, und das ist vielleicht eine Dummheit, wir legen uns manchmal fest, Geist der Festlegung. Und mein Vater hat sich festgelegt, wenn der Jüngste aus dem Haus geht, kann der Herr mich holen. Also kann ich heimgehen. Dann ist die Mutter, die Frau ausgesorgt, die Familie ist versorgt, wenn der Jüngste aus dem Haus geht. Mein jüngster Bruder ging im September auf die Bibelschule. Im Oktober ist mein Vater krank geworden, im November verstarb er. Wenn er aus dem Haus geht. Und ich denke, das sind Festlegungen, das Beste. Wir sollten uns nie festlegen, wenn ich das erreicht habe, wenn ich Kinder großgezogen habe oder wenn ich mal Haus habe oder wenn ich mal Beruf erlernt habe, wenn ich einen Partner gefunden habe, wenn ich mal im Urlaub gewesen bin. Wir sollten uns keine irdischen Ziele setzen, denn die sind schnell manchmal erreicht. Und manchmal sind sie da und war das wirklich alles? Mein Schwiegersohn, als er 40 geworden ist dieses Jahr, und der ist gar nicht aus dem Bett raus. Da sagte er, also, es lohnt sich gar nicht aufzustehen. 40, meine Tochter, als sie volljährig wurde, damals ist zum ersten Mal so mit 18 volljährig geworden, wurde sie volljährig und heult und sagte, ich habe gedacht, das ist was Besonderes, wenn man volljährig wird. Das Leben geht weiter. Wir legen uns manchmal so fest, ist das wirklich alles? Das Beste kommt noch. In Lukas Kapitel 9, Vers 33, da sagt Petrus zu Jesus, es ist gut für uns, hier zu sein. Es ist gut, dass wir hier sind. Es ist die Verklärungsgeschichte. Es ist die Verklärungsgeschichte. Da ist Moses, da ist Elia, da strahlt Jesus wie 1000 Sonnen. Die Herrlichkeit Gottes ist da. Und dann sagt er, hier ist gut sein. Und was passiert dann? Sie sehen am Schluss nur noch Jesus und Jesus allein. So, alles andere verschwindet und sie müssen wieder in die Realität zurück. Auch die Gottesdienste. Wenn wir manchmal sagen, oh, das war sensationell, das war super, das war stark, das war hervorragend, dann heißt es kommt nichts mehr Besseres. Gott hat immer noch was Besseres für dich. Gott ist noch nicht erschöpft für dich. Gott hat was Besseres für dich und er hat was Besseres für dich bereit. Bau nicht so schnell eine Hütte. Leg dich nicht so schnell fest, was es auch immer ist, das Beste. Wir legen uns so schnell fest nach Segenstunden, nach wunderbaren Gebetserhörungen. Gott schenkt uns eine Heilung. Wir denken, das ist alles, diese Heilung. Da kann nichts mehr kommen. Gott will nicht nur ein Wunderle an uns vollbringen. Gott will laufen, permanent, Wunder und Zeichen in unserem Leben tun. Und nicht nur ein Wunderchen. Ein Wunder ist vielleicht nur ein Einstieg, nur ein Anfang. Nur, dass wir auf den Geschmack kommen. Er hat was Besseres vor als das. Das ist nicht alles. Sündenvergebung ist nicht alles. Viele Menschen denken, also wenn ich die Sündenvergebung habe, oh, das ist Himmel auf Erden. Nein. Was nützt es, wenn ich Sündenvergebung habe? Ich bin nackt, bin bloß, bin gerade wie ein Brand aus dem Feuer gerettet, bin gerade errettet worden. Sündenvergebung ist nur der erste Akt der Errettung. Ich laufe nackt durch die Ewigkeit. Was soll ich dann? Nein, Gott hat noch viel mehr für uns. Wenn wir errettet werden, er gibt uns Kleider des Heils, er baut uns eine Wohnung, er gibt uns ein Zuhause, er gibt uns eine Heimat. Gott gibt uns Freude, Gott gibt uns Frieden, Gott füllt uns mit allen möglichen Gaben. Nicht nur die Überfahrt, sondern auch die Verpflegung, die Versorgung für den Rest des Lebens, wenn wir drüben angekommen sind. All das ist in der Erlösung enthalten. Also, leg dich nicht fest nur auf die Sündenvergebung oder Erfüllung im Heiligen Geist. Gott hat was Besseres für dich. Was Besseres als nur erfüllt zu werden einmal mit dem Heiligen Geist. Das ist schon das Gewaltigste. Also, wenn ich dran denke, was die Leute am Pfingsten erlebten, Sprachen in verschiedenen Sprachen, das war nicht alles, da fing es alles an. Wo Menschen errettet worden sind, wo Menschen geheilt worden sind, wo Menschen zum Glauben gekommen sind, wo Menschen große Dinge mit Gott erlebten und die Gemeinde des Herrn Jesus gewachsen ist. So, wir sollten uns nicht bei den Augenblicken festhalten und festlegen und sagen, das ist alles. Gott hat mehr für dich bereitet. Gott wäre ein armer Gott, wenn er nur so einen Brocken dir mal zuschmeißt und sagt, das ist alles, für den Rest des Lebens wirst du nichts mehr kriegen. Es wäre ja furchtbar, wenn du nur einmal in deinem Leben richtig mal satt essen konntest. Wir sollen uns immer satt essen. Und von Geschmack zu Geschmack und nicht immer das Gleiche. Gott hat mehr für dich bereitet als nur Spätzle oder nur Kartoffelsalat oder nur so eintöniges Linsengericht. Gott hat mehr für dich bereitet und wir sollten uns auf dieses Mehr einstellen. Also ich neige immer, wenn ich irgendwo unterwegs bin, ich probiere alle mögliches Zeug zum Essen. Also je exotischer, umso interessanter ist es für mich. So, und ich denke, es ist auch im Glauben. Wir sollten offen sein für das Exotische, für das Ungewohnte, für das Andersartige, was Gott uns bereitet hat. Oft fragen wir uns, ist das wirklich alles gewesen? Und du solltest immer eine Antwort haben. Nein, das ist nicht alles. Gott hat mehr für mich. Die Frage ist, was hat er für dich vor? Oder was will er dir geben? Er will dir eine ganze Ewigkeit geben. Nicht nur ein ganzes Leben, sondern eine ganze Ewigkeit. Was ist eine Ewigkeit? Oder wie lange dauert eine Ewigkeit? Keine Ahnung. Aber irgendjemand hat einmal eine Theorie aufgestellt, was eine Ewigkeit ist, dass irgendwo oben am Nordkap ein Berg aus Diamanten, sehr hart, sehr harter Berg. Und alle 1000 Jahre kommt ein Vogel dort vorbei, wetzt sich den Schnabel. Und wenn dieser Berg abgetragen ist, dann ist eine Sekunde der Ewigkeit vergangen. Das ist lang. Was ist eine Ewigkeit? Aber Gott gibt uns eine gute, fantastische Zukunft im Jenseits. Wenn wir nur für dieses Leben, für diesseits Leben wirken, wir wären die ärmsten Menschen. Wie schnell geht das Leben vorbei? 80 Jahre ist alles gewesen. Und du sollst ein langes Leben haben. Langes Leben heißt auch, dass du wenigstens 70, 80 Jahre alt wirst. Das ist das Normale. Und wenn wir richtig leben, wir werden 70 und 80 Jahre alt werden. Gott will immer das Beste für dich. Und um das Beste zu bekommen, musst du auch das Beste bestellen. Über das Beste reden. Manche Leute, die reden dummes Zeug und schaufeln ihr eigenes Grab mit dem Mundwerk. Also wenn ich nur sterben könnte, wenn das alles vorbei wäre, also am besten würde ich untertauchen, am besten möchte ich nicht leben. Weißt du, was du machst, wenn du sagst, ich möchte nicht mehr leben? Du rufst die Totengeister und dann wundere dich nicht, wenn du mit 40 abgeholt wirst. Die Bibel sagt, ich will leben und ich will die Werke Gottes tun. Und wenn die Bibel sagt, ich werde die Taten Gottes verkündigen und ich werde lange leben, dann meint es zuerst mal nicht das ewige Leben, sondern es meint, dass dieses diesseitige Leben, dass du Wohlbefinden hast, so wie du sprichst, so geht es dir. Tod und Leben liegt auf deiner Zunge. Und mit deiner Zunge rufst du Tod oder Leben herbei. Also wenn du Erfolg haben möchtest, dass es dir gut geht, fang an, Gutes über Gott zu denken. Was hat Gott für mich an guten Sachen vorbereitet? Was deckt er im Angesicht meiner Widersacher? Tod, Krankheit, Sünde, Teufel. Er deckt uns einen Tisch. Was erwartet mich? Was erwartet mein Dienst? Versagen, Pleite, Panne oder Erfolg? Denk an Erfolg und du wirst Erfolg aussprechen und du wirst Erfolg ernten. Was der Mensch sieht, das erntet er. Gott hat was Besseres für dich vor. Nicht nur Samenkörner. Gott hat Resultate, positive Ergebnisse für dein Leben. Was ist gut? Dem denket nach, sagt uns die Bibel. Und hier die Jünger haben gesagt, oder Petrus sagte, es ist gut für uns, hier zu sein. Es ist gut, bei dir sein zu können. Es ist gut, mit dir zusammen zu sein. Es ist gut. Es ist gut, Gott auf seine Seite zu haben. Stell mal vor, so einen großen, starken Partner, einen Riesen an deiner Seite zu haben, einen Herkules, einen Überwinder, einen Triumphator, einen König, einen Herrn. Und wenn Gott an deiner Seite ist, dann kann nur das Beste für dich kommen. Du bist auf der Seite des Guten. Heute, wenn wir so beten und ins Gebet gehen, Gott hat was Besseres für dich. Du musst immer auf der Seite des Guten sein, nicht auf der Seite des Schlechten. Auf der Seite des Gewinners, nicht auf der Seite des Versagers. Auf der Seite des Erfolgreichen. Und Gott ist erfolgreich. Es werde Licht und es ward Licht. Also, er ist ständig Gutes zu tun für seine Kinder, für uns Menschen. Und er hat die Welt gepflanzt und aufgebaut und das ist alles wunderbar. Schau dir deine Finger an und sagst, das ist doch wunderbar, ein wunderbares Werk deiner Hände. Was gut und vollkommen ist, das ist gut für dich. Und genau das hat er für dich vorgesehen. Auch wenn jetzt im ersten Augenblick manchmal manches nicht so gut aussieht. Und wenn du nicht alles bekommst, ich denke an meine Tochter, die Älteste, sie war noch ein kleines Mädchen, mit ersten Kindern muss man sehr viel experimentieren, bis man, deshalb ist die Erstgeburt so gesegnet, weil die so viel Lehrgeld bezahlt, die Erstgeburt. Und so viel Negatives durchmachen muss, bis man dann, nachher, wenn man 12 Kinder hat, ist kein Problem mehr, hat man schon Übung, aber das erste Kind, das hat große Lektionen gibt es den Eltern auf. Wie macht man? Man will ja nichts falsch machen und so weiter. Und da hatten wir Tabletten oder Medikamente mal auf dem Tisch. Und dann kommt sie und sagt, Bonbon, nam nam. Und das will sie haben. Ich habe gesagt, nein, das kriegst du nicht. Das ist jetzt nichts für dich. Das ist ja Gift für dich. Aber als sie dann mal krank war, hat sie von diesem was bekommen. So, Gott weiß, wann er uns was geben soll. Und nicht alles ist für uns gut und nützlich. Da kommen wir mal nach Hause. Auch wieder unser Älteste. Kommen wir nach Hause, da schäumt sie aus dem Mund. Puh. Haben wir sogar, da wohnten wir noch im Westen, also Westdeutschland, schäumt sie aus dem Mund. Kind, was hast du denn gegessen? Und dann zeigt sie noch Süßstoff, eine ganze, diese 100 Stück, was da drin sind, oder so ein Süßstoff, alles runter und fängt an zu schäumen. Wir rufen jetzt Berlin an, so Vergiftungsanstalt hier oder Büro. Was soll man machen? Unser Kind hat die ganze Süßstoff Pulle ausgegessen. Dann gibt ihm viel zu trinken. Und er hat geschäumt und geschäumt und geschäumt. Weißt du, richtig dosiert, Medikamente richtig dosiert oder Süßstoff richtig so dosiert, ist wirkungsvoll, ist nützlich. Aber Überdosis. Und auch, was ist gut für uns? Und deshalb, Gott gibt uns manchmal Dinge nur dosiert. Als Gott der Menschen, also der Mann die Frau schaffte, da gibt es so einen Schlager, er nahm die Rippe raus und so weiter und hat dann eine Eva draus gemacht. Und als dann in diesem Schlager gibt es dann weiter, dann ist der Adam so begeistert von seiner Eva und dann sagt, nimm mir alle meine Rippen raus und mach mir lauter Evas draus. Dann sage Gott, oder in diesem Schlager heißt es, warte mal Junge, probiere es einmal zuerst mal mit ihr und dann reden wir mal später, ob du noch alle Rippen rausgeben möchtest oder nicht. Also wir sind auch mal, wenn Gott uns segnet, Herr, so, nur so, nimm mir alle meine Rippen raus. Was wirst du? Gott weiß, wie viel er dir wegnehmen kann, wie viel er dir geben kann, was er dir geben kann und was dir gut und nützlich ist. Und manche kommen mit einer Eva nicht zurecht. Was sollen sie dann mit lauter Evas? So, was ist gut? Vollkommen. Und jetzt, wenn ich bei dieser Eva bleibe, weißt du, sie soll Gehilfin sein, Helferin und auch so Schleifstein und alles mögliche, was so eine Funktion ist und einfach das Gegenüber, um zur Vollendung zu bringen. Die Vollkommenheit ist Gottes Ziel und Gottes Plan für unser Leben und Gott will uns ans Ziel bringen. Das ist also das Beste. Was bringt uns ans Ziel? Vielleicht, dass wir zuerst mal erleichtert werden. Zum geistlichen Leben gehört auch dazu, dass wir erleichtert werden, dass uns Lasten abgenommen werden. Gehört auch dazu. Nicht nur, dass uns immer gegeben wird. Herr, gib mir das. Manche sind bepackt. Hier in Berlin gab es mal so Tütenfrau. Ich weiß nicht, ob die heute noch existiert. Lebt sie heute noch? Da läuft sie in den Kudamm entlang mit dem Wagen und lauter Tüten da. Alles Zeug wird gesammelt. So sind viele Christen, die sammeln und sammeln und sammeln. Wir haben kein Zuhause, nirgendwo was abzuladen, abzugeben. Das ist ihr ganzes Inventar. Und es ist so ein Ballast. Stell dir mal vor, du musst jetzt auf die Flucht gehen, mal eine Reise machen oder irgendwas unternehmen. Gott will uns erleichtern. Deshalb nimmt uns das Unnötige, den unnötigen Ballast ab. Auch das gehört, was ist das Beste, dass uns Ballast abgenommen wird. Was bringt uns weiter? Wir sollen uns ständig fragen, was bringt mich weiter? Die ganzen alten Schulhefte aufzuheben, Kinderzeichnungen aufzuheben, all das Alte, Gott sagt, ich habe es gesegnet und das Gesegnete sollst du dann anderen zurücklassen und du hast das gelernt, du hast es verstanden, wir sollten ständig permanent weitergehen, denn Gott will das Beste für uns. Nächste Klasse, Fortsetzung. Es gibt Segenstunden und das ist schön und manche möchten immer das Gleiche, immer die gleiche Art und Weise, immer auf die gleiche Art und Weise gesegnet werden. Gott sagt, ich habe auch was anderes für dich bereitet. Die Vielfalt, das Reich Gottes besteht aus einer Vielfalt. Und die Vielfalt ist, dass Gott alles geben möchte, alles was er hat, aber das alles können wir nicht verkraften. Je mehr wir uns in Gott verlieren, je mehr wir uns Gott hingeben, desto mehr schließt sich uns seine Herrlichkeit auf. Wenn du anfängst mal in den Himmel zu gucken, da siehst du vielleicht 2 Sterne, aber dann, wenn du länger dort hinguckst, siehst du schon 30 Sterne und wenn du noch länger hinguckst, siehst du 300 Sterne und dann nach kurzer Zeit geht es dir wie Vater Abraham, siehst du 3000 Sterne und dann kannst du nicht mehr zählen. Und dann nimmst du ein Fernrohr und dann erschließt sich dir eine neue Dimension der Herrlichkeit Gottes. Und dann nimmst du ein Teleskop, dann erschließt sich noch mehr. Also Gott will uns noch mehr zeigen. Und dann nimmst du ein Hubble und fliegst da im Weltraum irgendwo hinauf und dann entdeckst du noch viel mehr von der Herrlichkeit Gottes. Also wir sollten uns von Gott führen lassen, immer höher zu ihm in seine Gegenwart hineingehen. Wir entdecken Gott wie bei einer Zwiebel, Schale um Schale, Stück um Stück. Was sie dort auf dem Berg der Verklärung erlebten, es war gut, sagt Petrus. Das war was Wunderbares, Geistgewirktes. Das war einmalig. Und eigentlich sollten wir Gottes Segnungen, wenn er uns einmal gesegnet hat, nicht kopieren und einfach aufbewahren, in ein Museum bringen. Nein, wir sollten erleben, ad acta legen, weitergehen. Und weiter neue Sachen mit Gott erleben. Du kannst es auch nicht vererben. Jeder muss seine eigene Gotteserfahrung machen. Hier ist gut sein. Hier wollen wir bleiben. Sie haben Moses gesehen, sie haben Elia gesehen. Oh, das waren gewaltige Dinge, was sie dort erlebt haben. Also das Alte Testament, Gesetz und die Propheten. Sie haben Übernatürliches erfahren. Und es ist was Gewaltiges, übernatürliche Dinge zu erleben. Aber das ist nicht alles. Gott hat noch mehr. Was unser Denken, unser ganzes Fassungsvermögen übersteigt. Und deshalb, wir haben auch so viele Evangelisten, verschiedene Redner. Und wir werden auch in der nächsten Zeit hier einige Gäste haben. Jetzt kommt Johann Hunters zu uns im September, 6. September bis 10. September. Aber dann kommen andere Prediger und Evangelisten und Diener Gottes, die einfach nur vorbeischauen. Und jeder hat etwas zu geben von der Herrlichkeit Gottes. Wir haben jetzt gesehen, wie fantastisch es war, als William Lau hier war. Wir haben eine ganze Menge gelernt, total anders. Die Autorität zu gebrauchen. Und das ist die Frage, was haben wir behalten an Gutem? Prüfet alles, was Gott uns so gibt, wir sollen alles prüfen. Behalten das, was nicht taugt, was nicht zu uns passt, was uns jetzt noch nicht verdaulich ist, liegen lassen, weitermachen. Gottes Werk sind wir. Gott hat gute Absichten mit uns. Alles arbeitet irgendwie zusammen, greift ineinander nach seiner Meinung, nach seinem Plan. Und alles greift ineinander. Du sagst, ja, aber ich verstehe das nicht. Wie soll mir jetzt vielleicht eine Krankheit zum Besten dienen? In der Bibel heißt es, alles dient zum Besten, die nach dem Vorsatz berufen sind, die Gott lieben. Wenn du Gott liebst und er dich liebt, dient alles zum Besten, auch das Schlechte. Und das Schlechte mehr als das Gute. Ob du das verstehst heute oder nicht, ist mir einerlei. Aber das, ich lerne, wenn ich Erfolg habe und alles glatt geht und gut geht, da lerne ich nicht, da bin ich eingebildet am Schluss. Mensch, guck mal, gut hast du gemacht, prima. Und lobe mich selbst und streichle mich selbst und Leute kommen und streicheln mich auch noch dabei. Aber wenn ich Fehler gemacht habe, weißt du, dann fange ich an nachzudenken, da werde ich kritisch. Da hinterfrage ich, was haben wir falsch gemacht, was läuft nicht so, wie es laufen sollte. Und dann komme ich, und gerade in der Notzeit, und dann fange ich an zu zweifeln. Dann fange ich an traurig zu sein, kriege meine Depression im Moralischen. Und da entdecke ich, was in mir noch drin steckt, wozu ich fähig und wozu ich nicht fähig bin. Da, wo du nachsitzen musstest, das haben alle meisten gelernt. Denk in der Schule an die Stunden, wo du nachgesessen bist. Oder die Stunden oder die Prüfungen, die dir so schwer gefallen sind. Dinge, wovor du am allermeisten Angst gehabt hast, da hast du am allermeisten gelernt. Durch eine Tiefe, durch einen Druck, durch Spannungen. Denen, die Gott lieben. Gott erlaubt uns Prüfungen. Wir werden auch dieses Wochenende damit uns beschäftigen. Gott erlaubt Dinge in unserem Leben, die aus der anderen Welt kommen, die woanders herkommen. Und diese Dinge bringen uns zu Jesus, zu Gott, zum Heiligen Geist. Hier sehen wir Moses, Elia, Apostel, Jesus. Alle sind so zusammen auf dem Berg. Licht Gottes fällt da drauf, die Herrlichkeit Gottes ist da. Und es ist gut, dass wir sehen und hören, was Moses dazu sagt. Dass wir hören, was Elia dazu sagt. Dass wir hören, was Petrus dazu sagt, was Jesus dazu sagt. Es ist gut, wenn wir dann Dinge erleben, Dinge erfahren und fragen, was war das jetzt alles? Ist was Neues, was Besonderes? Moses war auf dem Berg, hat die Herrlichkeit Gottes gesehen, Gott von Angesicht zu Angesicht gesehen, hat seinen Gott erlebt. Elia war auf dem Berg, hat Gott erlebt, er war sogar in der Höhle sogar versteckt und wollte nicht mehr weitermachen. Er hat uns zu erzählen, wie geht's weiter, wenn man nicht mehr weitermachen möchte. Kommt ein Engel, klopft auf die Schulter und sagt, du Elia, steh mal auf. Resigniere nicht, gib nicht auf, kapituliere nicht vor deinem Feind. Der Teufel möchte, dass wir kapitulieren. Aber hör den Elia. Die sprachen vom Ausgang der Dinge. Und der Ausgang der Dinge bei Moses und Elia war, gebt nicht auf. Gott will das Beste, dass wir nicht aufgeben. Gerade wenn diese Dinge passieren, die sind nötig. Bei Elia war ein Problem. Der hört auf Weiber. Isebel. Die Isebel sagt, morgen wird dein Kopf rollen. Morgen, er hört auf Drohungen. Er hört auf Medien. Er hört auf die öffentliche Meinung. Er hört auf die Situation. Er hört nicht auf Gott. Hätte er auf Gott gehört, hätte nicht auf den Ahab gehört, hätte nicht auf der Isebel gehört, hätte nicht auf seine Gefühle gehört, er wäre nicht in der Höhle gewesen. Aber er hört auf Menschen. Und gerade auf die Isebel, auf dieses Weibstück. Entschuldigung, aber das ist einfach diese Hexe, die so viel Zauberei, Magie und so weiter, diesen ganzen Götzendienst nach Israel gebracht hat. Er hört auf sie, anstatt auf Gott. Zuerst lässt er Feuer vom Himmel regnen und fallen und jetzt kapituliert er da vom so dummen Geschwätz. Und Elia hat nicht seine Arbeit vollendet, weitergeführt, weil er auf Weibergeschichten gehört hat. Hat nicht weitergeführt, weil er auf Gefühle gehört hat. Ich meine, dieses Weibergeschichten, wenn ich das nehme, dieses Weibliche, dieses Sentimentale, dieses, ach, du kannst nicht und das schafft man nicht und das darf man nicht und so weiter, dieses weichliche Feminine. Er hat auf das gehört, nicht auf Gott. Die Bibel sagt, seid stark, seid männlich und seid stark. Das gilt auch für Schwestern, für Frauen. Seid männlich und seid stark. Und da gibt es kein anderes Wort. Also da müssen Schwestern genauso männlich und so kühn sein wie die Männer. Normalerweise, es gibt nur, irgendwo in der Antike gab es mal eine Frauenarmee oder und so weiter. Aber normalerweise, der Krieg ist Männersache. Und nur in mancher Armeen da dürfen auch Frauen mitgehen. Aber normalerweise, Frauen gehen nicht an die Front, die machen Rotkreuz. Aber Gott sagt, seid männlich und seid stark. Und hört nicht auf die Gefühle. Wenn du auf die Gefühle hörst, erreicht das Gegenteil. Und gucken, was der Elia geworden wäre, wenn er weitergemacht hätte. Aber er hat versagt. Und darüber unterhalten sie sich. Gebt nicht auf. Und den Aposteln, ja, die hatten noch das Leben vor sich gehabt. Also wir sehen, Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft ist an einem Platz versammelt und Jesus steht in der Mitte. Ohne Moses und ohne Elia wirst du wahrscheinlich Jesus nicht verstehen. Wir haben so eine Wolke von Zeugen, von Menschen, der Bibel, des Glaubens, die versucht haben, manchmal geschafft, manchmal nicht geschafft haben. Die Bibel ist ein menschliches Buch, ist auch nicht alles. Und es ist auch gut, dass nicht alles, dass wir keine richtigen Heilige in der Bibel haben, sind alles Heilige, aber keiner ganz. Der hat ein bisschen was. David ist nicht vollkommen, Salomo ist nicht vollkommen, Jesaja ist nicht vollkommen. Der Einzige, der vollkommen ist, ist Jesus. Aber alle anderen sind Stümpler. Die haben versucht, und da kann ich mich mit diesen Leuten identifizieren. Die haben es versucht und mit Gottes Hilfe haben sie geschafft und immer das Beste draus gemacht. Gott hat das Beste, wenn du versagst. Moses konnte dort den Aposteln erzählen, ich habe es auch nicht geschafft. In dem entscheidenden Moment, wo ich hätte reden sollen zum Felsen, habe ich den Felsen geschlagen. Ich habe nicht aufgepasst, ich habe das Wort Gottes nicht ernst genommen, nicht ernst genug genommen. Ich habe es nicht geschafft, aber guck mal Leute, ich stehe da, dank Jesus, dank von dem, was kommt, was er für mich getan hat oder noch tun wird. Sehe, ich stehe hier und ich lebe, nur weil Jesus mir geholfen hat. Durch Jesus stehst du da, wo du hin solltest. Und wir werden vieles nicht erreichen in diesem Leben. Und dieses Leben ist zu kurz, um alles zu genießen. Dieses Leben ist zu kurz, um alles zu erreichen. So, wir brauchen das andere Leben. Das göttliche, das ewige Leben. Und dann drüben mit Jesus erreichen wir. Ohne Jesus schaffen wir das nicht. Ist das Leben nur ein Zehntel, nur minderwertig. Ohne Jesus ist dieses Leben minderwertig. Das Beste kommt durch Jesus erst in unser Leben hinein. Das Beste kommt noch. Kannst du das glauben? Das Beste kommt noch. 1848, überleg einmal, 1848, lass uns das sagen, 1848, so nicht 1948, 1848, hier in Berlin, Patentamt, ein Patentamtdirektor quittiert seinen Dienst, er sagt, es ist alles erfunden, was man erfinden kann, es gibt nichts mehr zu erfinden und ich sehe keinen Sinn, warum ich noch weiter hier Patentamtdirektor bin, alles, was man erfinden kann, ist erfunden worden. Armer Mann. 100 Jahre später, wenn der heute auferstehen würde, würde er mit dieser Welt nicht mehr zurechtkommen. Er wüsste nicht, was Handy ist. Er wüsste nicht, was Computer ist. Er wüsste nicht, was Rakete ist. Er wüsste nicht, was Atomkern ist oder Atomkraft ist. Er wüsste gar nichts vom Leben. Aber er denkt, das ist alles. Es gibt nichts mehr zu erfinden. Und genau das ist die Tragödie von Christen heute. Auch von Charismatikern. In Zungen reden. Vergiss es. Das ist nur der Einstieg. Zungensprache ist die kleinste Gabe aller Gaben. Du kannst eigentlich verzichten drauf, es ist Schlusslicht. Es ist die kleinste Gabe, sagt die Bibel. Die kleinste Gabe. Aber kommt als erstes. Wenn die Leute die kleinste Gabe nicht packen, wie sollen sie dann die anderen Gaben packen? Gabe des Glaubens, Gabe Zeichen und Wunder, Tote aufzuwecken, Gabe Dämonen zu vertreiben, Gabe des Sprechens, des Weissagens, des Prophezeiens, wenn sie die kleinste Gabe nicht packen. Deshalb, die Bibel fängt mit dem Kleinsten an, aber es ist eine der kleinsten Gaben. Es ist eigentlich der Pfropf, der alles öffnet. Das ist die Zungensprache. Aber da fängt es an. Wir wären sehr arm, wenn wir nur dabei bleiben würden. Wir wären Bettler, geistliche, religiöse Bettler. Wenn wir nur bei den Anfängen bleiben. Und deshalb sagt uns der Hebräerbrief schreiben, lasst uns fortfahren, lasst uns aufhören mit Taufen, mit Bekehrungen, mit Bußen, mit Zehnten geben und, mit diesen grundsätzlichen Dingen. Lass uns fortfahren und dann heißt es, jaget nach der Heiligung, ohne welche niemand den Herrn sehen wird. Also Gott hat uns mehr zu geben, als nur schnell eine Hütte bauen, als schnell nur irgendwo was anfangen. Es ist so wichtig, dass wir fortfahren, der Heiligung nachzujagen. Bei Gott kommt immer noch was Besseres. Und was gibt's jetzt? Und wo fahren wir jetzt hin, Papa? Und was erleben wir jetzt? Und was willst du uns jetzt geben? Wir sollten eigentlich heute Abend in diesem Gottesdienst voller Erwartung sein. Was ist das Nächste? Was kommt jetzt auf mich zu? Was werde ich erleben? Was ist die nächste Stufe? Ich habe jetzt eine bestimmte Stufe erreicht. Was ist das Nächste? Wir gehen von Erkenntnis zu Erkenntnis, von Erfahrung zu Erfahrung, von Erlebnis zu Erlebnis. Vergiss deine schönen Erlebnisse von damals. Entdecke was Neues. Gott will dir was Neues schenken. Das Beste kommt noch. Auch jetzt musst du nicht warten, bis du gestorben bist, bis du im Jenseits bist. Du kannst jetzt noch gewaltige Dinge mit Gott erleben, so dass du am Schluss, wie die Königin von Saba sagen kannst, nicht einmal die Hälfte ist mir gesagt worden von dem allem, was ich jetzt erlebe. Fahr nicht auf Sparflamme vor Gott. Gott hat mehr zu geben. Was Moses und Elia da erzählt haben, oder was wir in den Evangelien haben, wir haben in den Evangelien auch nur die Anfänge, das ist der Vorspann. Hört mal, die Bibel sagt, die Herrlichkeit des letzten Hauses wird größer sein, als die Herrlichkeit des ersten Hauses gewesen ist. Also, wenn das erste Haus schon so schön und so herrlich und so gewaltig und so großartig war, wie wird das letzte Haus sein? Also wenn der Anfang schon so gewaltig war und ist, was wird das Ende, das Ziel der ganzen Sache sein? Das ist alles nur Vorspann. Und begnügen wir uns immer nur mit Vorspann, mit den Anfängen? Und Jesus sagt einmal, es ist gut, dass ich weggehe. Ich glaube, dass Jesus das großartigste Geschenk Gottes war, das wir überhaupt hatten. Das großartigste Geschenk Gottes, das Gott uns überhaupt als Menschen gegeben hat. Aber dann sagt Jesus, es ist gut, dass ich weggehe. Wenn ich nicht weggehen würde, würde der Tröster, der Heilige Geist nicht kommen. Ein Besserer kommt nach mir. Du musst vorstellen, du denkst, Jesus ist schon was Gutes. Und der selber sagt, ein Besserer kommt nach mir, der Heilige Geist. Es ist gut, dass ich weggehe. Wenn ich nicht weggehe, kann der nicht kommen. Der wird auch nicht kommen. Aber wenn ich weggehe, kommt was Besseres. Wenn Gott dir etwas wegnimmt und du bist Kind Gottes, dann gibt er dir was Besseres. Ob du das glauben kannst oder nicht. Ist schwer zu glauben. Wir können uns das nicht vorstellen. Aber es ist so. Gott gibt uns was Besseres. Gott kann uns oft nichts Besseres geben, weil unsere Hände voll kleben mit irdischen Sachen, vergänglichen Sachen, billigen Ramschlumpen und zweitklassigen, wertlosem Zeugs. Wenn wir unsere Hände gereinigt haben, unsere Hände sauber sind und unsere Hände frei sind, dann können wir empfangen. Wir müssen auch frei werden zum Empfangen. Nicht nur bitten, sondern auch empfangen können. Die Hände ausstrecken, Schubkarren mitbringen in der Gegenwart Gottes. Es ist gut, wenn wir weggehen. Es ist gut, wenn uns manches weggenommen wird. Es ist gut, wenn wir die Sache verlieren. Wenn wir nichts verlieren, wir wissen nicht, was die Freude des Findens, des Wiederentdeckens ist oder des Entdeckens ist. Es ist gut, dass Jesus gekreuzigt worden war, wurde. Gekreuzigt worden ist. Stell dir mal vor, Jesus wäre nicht gekreuzigt worden. Er wäre im Bett gestorben. Stell dir nur mal das vor. Du hättest nicht erlöst werden können. Aber er ist gekreuzigt worden, öffentlich, die Massen gingen vorbei und er ist auf grausamste Art und brutalste Art gekreuzigt worden, auf die schlimmste Art und Form, was passiert ist, also angespuckt, verraten von einem seiner besten Freunde, von seinem Finanzminister, verraten, verkauft vom Judas, noch mit einem Kuss angespien von den Frommen, Weissager, Religiöse haben ihn angespuckt, also auf die schändlichste Art und Weise wurde Jesus gekreuzigt. Keiner möchte von uns so sterben. Aber stell mal vor, Jesus wäre im Bett gestorben. So wie du und ich, wir alle normalerweise sterben würden. Kein Mensch hätte von ihm Notiz genommen. Kein Mensch wüsste, wer dieser ist. Aber so innerhalb von kurzer Zeit, die ganze Welt erfuhr, einer, der von keiner Sünde wusste, wurde zur Sünde gemacht, und zwar öffentlich. Und dann der Hass, den er erlebt hat. Und je mehr man ihn hasste, desto populärer wurde er. Du siehst also, Gott hat was Besseres. Gott erlaubt, dass die ganze Schlangenbrut ihre Wut auslässt, sich austobt und macht Jesus so populär und so bekannt. Und die Erlösung so wirksam, so vorbildlich. Also Jesus hat alles erlebt, was ein Mensch je als Mensch erleben kann. Geboren als Flüchtling, verjagt im Ausland, nicht gewollt, nicht erwünscht, lediges Kind unter Gänsefüßchen. Und dann Sohn Gottes. Wenn Jesus nicht gestorben wäre, er wäre niemals auferstanden. Ohne Kreuzigung, ohne Tod, keine Auferstehung. Du siehst das so. Manchmal muss Gott uns Sachen wegnehmen, um uns was Besseres zu geben. Bleibendes Leben. Es ist nicht alles, was du heute vielleicht bis jetzt erreicht hast. Wisst ihr, wenn ich so Leute beerdige, so nach der Beerdigung, wenn ich so nach Hause komme, ich denke sehr viel über Beerdigung. Ich glaube, keiner hat so viel nachgedacht, wie ich nachgedacht habe. Ich habe manche Jahre bis 270 Beerdigungen gehabt. Und da denkt man schon über Sterben nach. Und für mich ist das Sterben etwas Großartiges. Nicht, dass ich jetzt sterben möchte und darauf angelegt habe, dass recht bald passiert. Nein, ich möchte noch lange leben, von dem abgesehen. Aber im Sterben liegt die Offenbarung aller großen Geheimnisse. Wenn ich mal hier weg bin, weiß ich alles. Wenn ich hier mal weg bin, sehe ich alles. Wenn ich hier mal weg bin, habe ich alles. Wenn ich hier mal weg bin, kann mir niemand mehr beikommen. Kann niemand mehr von mich was holen und so weiter. Niemand mich irgendwie anklagen. Und der letzte Feind, der überwunden wird, ist der Tod. Und wenn der mal weg ist, dann ist der Vorhang auf Seite. Dann schaue ich klar die Herrlichkeit Gottes. Da sehe ich das, was ich geglaubt habe. Da habe ich das, was ich geglaubt habe und so weiter. Da erlebe ich das, was ich geglaubt habe. Dann ist das Realität. Was hier nur Vision ist, ist dort Realität. Deshalb ist der Tod eigentlich für uns Kinder Gottes darf nichts Schreckhaftes sein oder etwas Schockierendes. Es ist die Erlösung. Nicht die Krankheit, die Erlösung von der Krankheit, nein, von dem ganzen Hoffen und Harren, von dem ganzen Warten ist die Erlösung. Wenn du das einmal begriffen hast, wirst du ein Mystiker. Liegst ganz woanders. Dann klammerst dich nicht an diese vergängliche Welt, die vergeht. Dann hast du nämlich eine andere bleibende Lust, bleibende Freude, bleibendes Vergnügen. Das Bessere kommt. Das Beste kommt nach für uns nach dem Tod. Jetzt seid ihr erschrocken. Was? Seid ihr nicht erschrocken? Bist nicht erschrocken? Das Beste kommt, wenn wir drüben sind. Wenn die Grenze gefallen ist. Weißt du, hier, als ich in den Westen kam, ich muss euch schildern, weißt du, wir kamen ganz blöd nach dem Westen. Meine Eltern, weil sie haben Propagandaliteratur bekommen und Nachrichten bekommen, unsere Briefe sind gelesen worden, die Briefe gefälscht, falsche Briefe reingekriegt. Hier in Deutschland wird Mord und Totschlag, Deutschland 80 Millionen oder nicht 60 Millionen mit Westteilen und so weiter. Guck mal, Russland so groß und wir haben schon dort in Russland nicht genug zu essen. Die haben hier gar nichts. Meine Eltern haben geschlachtet und geräuchert. Wir haben mitgenommen, was wir mitnehmen konnten. Ich habe drei Hosen übereinander gehabt, weil es im Koffer nicht reingepasst ist. Und man konnte nur eine bestimmte Menge mitnehmen. Wir kamen hier in den Westen, alles grau, alles trüb, alles finster. Und als ich noch in Ostberlin war, war furchtbar grau und trüb und dunkel. Und dann kommen wir aus der Friedrichstraße, aus der U-Bahn raus, Friedrichstraße. Und dann kommen wir rein und zum ersten Mal habe ich in meinem Leben Blumenladen gesehen. Und in diesem Blumenladen, vier Stockwerke höher, haben wir unsere Versammlung später gehabt noch. Friedrichstraße 231. Und wir kamen da raus und dann hat uns das Rote Kreuz empfangen. Neonlichter, Blumenladen, da läuft das Wasser noch runter, so also auf der Fensterscheibe. Ich dachte, entweder träume ich oder ich bin im Paradies gelandet. Nee, das ist tatsächlich. Wo ist das Graue, worunter wir leben? Und genau so ist es, wenn wir aus dem Untergrund rauskommen und dann in die Freiheit der Kinder Gottes hineinkommen, da denken wir, entweder träumen wir oder sind wir im Paradies. Als die Mauer fiel, ich predigte auf dem Breitscheidplatz und da war eine riesige Masse von Leuten, damals aber alles voll, da kommt doch einer und zwickt mich. Ich sage, bitte, hören Sie auf. Nein, entschuldigen Sie, mein Herr, ich will wissen, entweder träume ich oder ist es wahr, dass ich auf dem Breitscheidplatz bin. Jemand aus dem Osten. Wir werden auch den Erzengel Gabriel zwicken und sagen, ist es wahr, bin nicht wirklich im Himmel? Und dann kamen Leute, wir wohnten direkt an der Grenze, Ost- und West-Berlin, und dann kamen Leute, die sind mit dem Einkaufswagen durch den Laden geschoben, die haben nur 100 Euro gehabt, aber mit diesem Einkaufswagen sind sie nur durch den Laden, wir wollen nur gucken, was es alles gibt. Und wir sind überrascht, wie viel und was es so alles gibt. Die sind nur durch den Laden gegangen, die wollten nur gucken, was es gibt. Und so wird es sein, wenn die Erlösten kommen. Die Bibel sagt, wenn die Erlösten heimkommen, es wird sein wie Träumende. Das Beste. Jetzt brauchen wir keine Pakete mehr aus dem Westen. Die Zeit ist vorbei. Und die meisten Leute wissen nicht, was Pakete aus dem Westen sind. Weißt du, wenn die Pakete drüben ankamen, da war die ganze Familie versammelt. Heute, denen kannst du Batzen Gold bringen, kommt niemand. Aber damals war die ganze Familie, wollen sehen, Pakete aus dem Westen. Stimmt's? Wir werden überrascht sein. Das Beste kommt noch. Das Beste kommt noch. Und die Mauer wird fallen, die Schranken werden fallen, der Vorhang wird hinweggetan werden und wir werden sehen, was los ist, was wirklich läuft, was wirklich passiert. So, Gott hat das Beste für uns immer noch vorbereitet. Guter Teil. Was ist für uns besser? Was ist für uns sehr gut? Super. Nicht der Zufall oder die Schicksalsschläge. Das, was Gott in unser Leben einfach fügt. Und zwar alles, was wir mit Danksagung aus der Hand Gottes genommen haben. Auch die schwersten Schicksalsschläge, auch das Unverständlichste, wir sollten mit Dankeschön empfangen und sagen, danke Herr, da ist irgendwo so ein Mosaik, so Puzzlesteinchen. Dieser Platz muss ausgefüllt werden. Und dazu brauche ich jetzt dieses. Ich nehme das aus der Hand Gottes. Wir sollten nicht vom Teufel uns beschenken lassen. Ich nehme nichts vom Teufel an. Und wenn etwas Negatives auf mich zukommt, dann weiß ich, das ist von Gott aus seiner Hand. Und ich sage, danke, der Herr hat es gegeben, der Herr hat es genommen, der Name des Herrn sei gepriesen. Diese Philosophie habe ich mir zu eigen gemacht. Der Name des Herrn sei gepriesen. Und ich jammere nicht, ich klage nicht, ich beschwere mich nicht. Ich weiß, es ist okay. Also ich bin eigentlich froh, dass ich den Laden hinter mir gelassen habe, dass ich das hinter mir gelassen habe und dass ich das abgeben kann. Was glaubt ihr, wie froh ich bin? Ich muss nicht für die Dachziegel mehr sorgen, ich muss für den Turm nicht mehr sorgen, ich muss für das nicht mehr sorgen. Wenn da mal was ausfällt, das reicht mir, was ich hier habe. Und wenn ich hier voll und fertig bin und so weiter, dann kann ich wieder ein Stückchen weitergehen und kann wieder was Neues entwickeln. Und ich kann arbeiten daran. Ich muss mich nicht an belanglosem Zeug mich festhalten. Ich muss nicht Steine finanzieren. Oder ich muss, weißt du, je mehr du hast, bei euch hier Schwestern in Berlin ist es nicht so, aber in Süddeutschland, weißt du, da ist das Wohnzimmer voll kickerles Zeug. Das wird da gestaubt, weißt, und da wird alles abgeputzt und. Je mehr Zeugs du hast, desto mehr musst du putzen. Die ganzen Rahmen, die sind verstaubt. Da ist alles verstaubt. Schau genau hin. Manche werden mit dem Bisschen nicht mal fertig, was sie haben. Geschweige denn, du hast sehr viel. Und deshalb ist es so gut, wenn man Sachen abgeben kann. Und weißt du, das, was du freiwillig abgibst, tut dir nicht weh. Aber was dir genommen wird, das schmerzt dir. Was du so abgeben musst und wo Gott dir aus der Hand sagt, und jetzt lass doch das Zeug endlich mal fahren dahin. Aber wenn du sagst, nein, danke, ich bin so froh, dass das Ding mal aus dem Haus weg ist. Jetzt kann ich mir was Neues anschaffen. Und du kannst dich neu erst sauber einrichten. Die Leute, die Krieg, oder die Nationen, die Krieg erlebt haben, die alles zerbombt bekamen und alles zerbombt worden ist, die können ganz neu anfangen. Wenn ich anschaue, die Firmen im Osten, die haben bessere Computer, die haben bessere Technik, die haben bessere Maschinen, weil sie neu sich einrichten konnten. Die überholen eines Tages den Westen, weil sie bessere Maschinen haben. Das ist alles überaltet, schon überholt. Antiquarisch zum Teil schon manches. So, es ist gar nicht so schlecht, wenn wir Sachen loslassen können und dürfen. Weil das Gott will was Besseres. Und er schenkt uns jeden Tag neu. Und wir sollten eigentlich so viel haben, was wir brauchen, um zu überleben. Ich habe immer ein Gebet zu Gott gesagt, lieber Gott, ich muss nicht zu viel haben, aber ich möchte meine Rechnungen bezahlen, ich möchte mich satt essen können, ich möchte mal in Urlaub fahren können und so weiter. Und so ein paar normale Sachen, was zum Leben gehört. Wenn ihr Kleidung und Nahrung habt, sagt die Bibel, seid zufrieden, seid dankbar. Bist du dankbar für Kleidung und Nahrung? Hast du schon Gott gedankt für Kleidung und Nahrung? Nee, ich möchte goldbestickte Klamotten haben. Bin ich zufrieden mit dem, was ich habe? Die haben was Besseres. Wenn ich im Himmel bin, werde ich in Purpur mich kleiden und gute Kleider anziehen. Und weißt du, aber hier, was sind das alles so ein Lumpen? Das sind alles nur Lumpen. Was ist gut für uns? Was ist gut für deine Familie? Was ist gut für deinen Geist? Weißt du, was für deinen Geist gut ist? Nicht nur neue Impulse, neue Ideen. Reife ist für deinen Geist gut. Viele sind gar nicht reif. Gott könnte dir viel mehr anvertrauen, dir viel mehr erschließen, wenn du reifer wirst. Aber manche sind immer noch Analphabeten, geistlich. Sind immer noch in der Baumschule. Wir sollten erwachsen werden, mündig. Die Bibel sagt, seid nicht immer wie kleine Kinder, die immer nur Milch haben wollen, mal auch feste Speise und auch mal etwas stärkere Aufgaben übernehmen. Was ist gut für deine Entwicklung? Deine Persönlichkeit. Weißt du, Enttäuschungen sind sehr gut für deine persönliche Entwicklung. Je mehr du von Menschen enttäuscht wirst, desto abhängiger wirst du von Gott. Und deshalb, diese Enttäuschung, die du erlebst, du solltest Gott danken für jede Enttäuschung, die du von Menschen erlebst. Denn die bringen dich näher zu Gott. Nicht von Gott weg, zu Gott. Und dann siehst du die Menschen mit den Augen, wie alle Menschen sind. Und weißt du, was in der Bibel steht? Alle Menschen sind Lügner. Guck mich an, guck dich an, guck deinen Nachbar an. Weißt du, wir denken, wir können das Wort halten und wir können es doch nicht halten, wenn Gott uns nicht hilft. Alle Menschen sind Lügner, steht in der Bibel. Also ist Gottes Meinung, Gottes Theorie und Philosophie. Ich ein Lügner, um Himmels Willen. Du kannst ein Wort nicht halten, wenn Gott dir nicht hilft, dass du es halten kannst. Und so ist es gut, dass wir von Menschen erlöst werden. Und wenn du deine Geschichte so ein bisschen anschaust, du wirst froh sein, dass du von manchen Menschen losgekommen bist. Das ist Gnade, dass du von ihnen losgekommen bist. Dass du sie abschütteln konntest. Nicht die Ex-Frau oder den Ex-Mann. Aber ich meine so Partner, Freunde, Kumpanen, Kumpels, die dir auf die Pelle gegangen sind, zur Nervensägen. Bist froh, dass sie dich in Ruhe lassen, von dir nichts mehr wollen. Du bist froh. Weißt du, und dass du auf friedliche Art und Weise, dass du so loslassen konntest. Es ist eine Gnade, loslassen können. Und dann, als ich Christ wurde, habe ich gedacht, du verlierst die ganzen Freunde. Was wirst du ohne Freunde machen? Und ich habe Menschen gebraucht. Und ich musste Menschen um mich haben. Und ich habe gedacht, wenn du jetzt dich bekehrst, dann bist du in der Gemeinde. Und ich war in einer Gemeinde, wo ich der einzige Jugendliche war. Ich muss vorstellen, furchtbar, deprimierend. Ich war in einer Außenstation und es war in Bayern. Und zu der Zeit gab es keine Jugendliche dort in der Gegend. Ich war der einzige Jugendliche, lauter alte Herren. Und die haben mich an mir ständig rumkritisiert. An meine Locken und meine Koteletts und mein Klimbim. Und weißt du, ich konnte den alten Leuten nie recht machen. Fast was Nervenzusammenbruch gekriegt. Aber ich habe es durchgehalten. Weißt du, und ich dachte, wie wirst du schaffen? Und dann bin ich in der Nachfolge Jesu getreten. Und dann mittlerweile habe ich so viele Menschen, so viele Freunde, so viele Bekannte, so viele Brüder und Schwestern kennengelernt, mit denen ich zusammenarbeiten konnte. Und jetzt kannte ich eine ganze Menge Brüder und Schwestern. Und Gott hat mich auch von falschen Brüdern und falschen Schwestern, auch das gehört dazu. Wir kommen auch manchmal, weißt du, es gibt so viel Eingeschlechtes, so viel Pöbelvolk, so viel Mitläufer, so viel möchte gern Heilandsmenschen. So, und von denen erlöst uns auch der Herr Jesus. Und dann siehst du, wer echt und wer nicht echt ist. Und weißt du, woran lernt man, ob einer belastbar oder nicht belastbar ist? Drück mal eine Tomate. So richtig die Tomate drücken, bis sie explodiert. Und du siehst, wie belastbar so ein Mensch ist, wenn Druck ist. Und du lernst deine wahren Freunde, deine wahren Geschwister, deine wahre Familie, deine wahren Mitarbeiter, deine wahren Nachbarn, lernst du unter Stress und Spannung erst kennen. Unter Druck. Es ist gut, dass sowas passiert, dass sowas gibt. Christsein ist ein Werden und nicht ein Gewordensein. Christsein ist ein ständiges Werden und kein Gewordensein. Jetzt, ich habe mich bekehrt. Nein, ich bin immer noch unterwegs, immer noch im Werden. Gott bereitet uns auf eine bessere Welt vor, auf eine andere Welt, auf die Welt der Ewigkeit und Herrlichkeit. Gott hat bessere Dinge für dich vorbereitet und fragt dich, wenn Gott etwas von dir heute wegnehmen möchte, je krampfhafter du festhältst, desto mehr Probleme macht es dir. Ich habe meine Leidenszeit, jeder so seine Leidenszeit, das ist so Allergie, ich habe eine Allergie. Und das ist meine Leidenszeit. Da kamen Leute zu mir und haben gesagt, Bruder Matthias, bei dir ist eine Sünde in deinem Leben. Also deshalb, wenn du keine Sünde hättest, wäre die Allergie schon längst vorbei. Oder du brauchst eine innere Heilung, da bist irgendwo innerlich verletzt und so weiter, hast das nicht drüber hinweg. Und dann habe ich gedacht, ich muss beten und fasten, vielleicht geht's dann von so weg. Habe alles Mögliche angestellt, was einer anstellen kann, um loszuwerden. Denn keiner möchte gerne leiden. So, alles probiert. Und je mehr ich probiert habe, wegzuschütteln und loszuwerden, desto schlimmer ist es geworden. Desto schlimmer ist es geworden. Und ich habe eine Entdeckung gemacht. Ich muss nicht kämpfen. Ich muss nicht kämpfen. Und ich sage, Herr, du hast gegeben, du hast genommen, du kannst jederzeit wegnehmen, wenn du willst. Und wenn du es willst. Und der Herr hat mir nicht weggenommen, bis heute noch nicht. Und er hat mir etwas gesagt, genauso was er beim Paulus gesagt hat. Lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Und wenn ich jetzt mit Kranke bete, Herr, du musst es heilen, in Jesu Namen, und zwar sofort auf der Stelle. Und weißt du, und wenn ich so anfange, so mächtig zu beten, dann sagt eine gute Stimme, Johannes, wie sieht's bei dir aus? Wie sieht's bei dir aus? Für andere, da kannst du drohen, da kannst du kommandieren, aber wie sieht's bei dir aus? Wieder auf dem Teppich. Weißt du, diese Dinge bringen uns immer auf dem Teppich. Machen uns real, machen uns zu Realisten. Und Christen sind Realisten. Und die sind nicht nur Optimisten und Pessimisten, sie sind Realisten. Sie glauben an Wunder, ganz gewiss. Aber je mehr man ankämpft, desto schlimmer wird es. Je mehr du gegen eine Sünde ankämpfst, ob's Rauchen oder Saufen oder Fressen oder was es auch immer ist, was alles über Maß ist, wenn du sagst, ich kämpfe, hast verloren. Aber wenn du ihn wirken lässt und dich von ihm tragen lässt und dich von ihm führen lässt, Gott hat was Besseres für dich. Und zwar kampflos. Was die Welt uns vormacht, wir kommen aus der weltlichen Gesellschaft, du musst kämpfen, 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 kämpfen. Aber die Tatsache ist, ich habe alles für dich getan. Es ist vollbracht. Lass sie beschenken. Lass dich von Gott beschenken. Das Beste ist, sich schenken lassen. Weißt du, was du erarbeitet hast? Du isst im Schweiß deines Angesichts dein Brot. Das ist ein Fluch. Alles, was du dir erarbeitet hast, im Schweiß deines Angesichts, ist alles Fluch. Auch fromme Leistungen, die zerbrechen. Du wirst so enttäuscht sein. Eines Tages zerbricht das alles. Du hast gesagt, jetzt bin ich so ein Heiliger. Jetzt habe ich es geschafft. Jetzt bin ich schon so weit. Jetzt bin ich schon auf Wolke Nummer 7. Und dann plötzlich, da kommt so ein schöner Vogel vorbei und pst, du liegst unten. Und du liegst auf der Nase. Und da bist du nicht mehr auf der Wolke 7. Du bist Hölle Nummer 4. Mein Gott. Aber weißt du, Gott zeigt, nicht durch Heer oder Kraft, sondern durch meinen Geist geschieht. Es ist gut, dass ich hingehe. Es ist gut, dass ich Platz mache. Jetzt kann der Heilige Geist kommen. Jesus ist für die Erlösung zuständig, der Heilige Geist für die Erfüllung der Erlösung, die Vollendung der Erlösung. Der Heilige Geist ist für die Vollendung der Erlösung was Besseres. Gott hat was Gutes für dich vorbereitet. Und Jesus sagt, ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten, und wenn es nicht so wäre, ich will hingehen und euch was vorbereiten. Und er bereitet uns eine Stätte, weil im gesamten Universum gab es nichts, wo die Kinder Gottes so richtig untergebracht werden könnten. Die Erde war versaut, zerstört, vom Teufel durcheinander gewühlt. So, und ich muss euch jetzt eine Stätte vorbereiten. Und Jesus bereitet uns den besten Platz, den optimalsten Platz, den es überhaupt im Universum geben kann. Und dieser gute Platz ist bestens vorbereitet. Gott will das Beste für dich. noch ein paar Sachen, wovon uns Gott erlösen will und uns was Besseres geben möchte. Die Arbeit, die er uns macht. Manche Leute denken, schaffe, Häusle baue. So etwas, ich muss leisten und ich muss was zustande bringen. Ich muss arbeiten. Aber Gott will uns zeigen, du sollst ohne Arbeit gesegnet werden. Jetzt nicht für Faulpelze. Im Himmel gibt es keinen Platz für Faulpelze. Aber ihr sollt Weinberge abernten, die ihr nicht gepflanzt habt. Ihr sollt Städte bewohnen, die ihr nicht gebaut habt. Ihr sollt Feigen ernten, die ihr den Bäume nicht gepflanzt habt. Also Gott lässt uns umsonst leben. Und das Beste ist und das Schönste ist, und das ist unser Traum, der Urtraum der Menschheit, Schlaraffenland. Umsonst. Und dann kommt's. Umsonst. Umsonst. Und weißt du, und deshalb brauchst du den Heiligen Geist, damit du umsonst leben kannst. Ohne den Heiligen Geist kannst du dir nicht leisten, umsonst zu leben. Ohne den Heiligen Geist bist du unfähig, umsonst zu leben. Ohne den Heiligen Geist kommst du gar nicht dazu, umsonst zu leben. Aber mit dem Heiligen Geist, oder das Interessante ist, in der Bibel heißt es, und der Heilige Geist, er wird von dem Meinen nehmen und euch geben. Von dem Meinen nehmen und euch geben. Das ist, was der Heilige Geist macht. Der Heilige Geist bestiehlt Jesus, klaut von Jesus weg, nimmt von Jesus und bringt es dir. Ist das nicht verrückt? Er wird es von dem Meinen nehmen, sagt er. Deshalb ist es gut, dass ich weggehe, sonst kann das, was ich habe, sagt Jesus, nicht zu euch kommen. Der Transporteur ist der Heilige Geist. Er wird von dem Meinen nehmen und euch geben. Jesus braucht nichts von dem, was der Vater ihm gegeben hat. Die ganze Herrlichkeit, ihm gehört der ganze Himmel. Und alles, was gemacht worden ist, ist für ihn, zu ihm und durch ihn gemacht worden. Braucht gar nichts. Die ganzen Segnungen, die Jesus bekommen hat, nach Golgatha, braucht er nicht. Und er verzichtet drauf. Und der Heilige Geist nimmt es und bringt es dir. Das, was Jesus hatte, gehört dir heute. Deshalb umsonst. Wir lernen, umsonst zu leben. Wir haben nicht gekämpft. Er hat gekämpft. Sein Sieg wird unser Sieg. Sein Erfolg wird unser Erfolg. Sein Triumph ist unser Triumph. Er triumphiert ja so oder so. Er ist nur ein bisschen für ein paar Tage darunter gestiegen auf diese Erde. Das war alles. Du musst dich auch nicht anstrengen. Du musst dich nur lösen vom Falschen, vom Verkehrten und dich lösen lassen, wenn der Herr das so zeigt. Und wenn das so ist, dann trenn dich von falschen Wegen, falschen Menschen, falschen Ideen, falschen Vorstellungen, falschen Idealen. Gott hat mir ein paar Sachen gezeigt oder gesagt, die ich euch hier schnell weitergeben will. Gott will nicht das Zweitbeste, sondern Gott will das Erstbeste für dich. Gott will nicht das Zweitbeste. Gott will das Erstbeste für dich. Du bist nicht Gottes Zweitbester, du bist Gottes Erstbester. Verstehe das. Das muss ich rüberbringen, sonst darf ich heute Abend nicht Amen sagen. Muss ich sagen. Gott will nicht das Zweitbeste für dich. Gott sagt, bring das beste Kleid für den verlorenen Sohn. Das Beste. Das Erstbeste. Unser Leben ist eine ständige Verbesserung. Wir versuchen uns immer zu verbessern. Aber Gott will das Beste. Du bist Kind Gottes. Du sollst die beste Ausbildung bekommen, die es überhaupt gibt im Universum. Die beste Ausbildung. Das Erstbeste. Die beste Qualifikation sollst du bekommen, die es überhaupt möglich ist zu erreichen. Die beste Ausrüstung für den Kampf, der deinem Leben davor steht, die beste Ausrüstung. Vorhin war ein Angler vorbeigekommen. Ich habe nicht gesehen, wie seine Ausrüstung war. Aber egal, selbst beim Fischangeln, du sollst die beste Angelausrüstung haben, die es überhaupt gibt, um die besten Fische zu fangen. Die größten Fische, die beste Ausrüstung, die beste Waffe sollst du haben, die es überhaupt gibt. Die ganze Fürsorge Gottes gilt, dass du das Beste bekommst. Gott hat für dich das Beste, aber er hat noch was Besseres als das, was du jetzt hast. Was noch kommt, jenseits drüben. Und wenn du denkst, jetzt hast du, du wirst noch viel mehr sehen. Johannes auf der Insel Patmos, der hat schon so viel mit Jesus erlebt, unterwegs, in all den Jahren. Sehr alter Herr geworden, dieser Johannes, dieser Apostel. Und dann wird er, und du musst sehen, wie Gott arbeitet. Dann, bevor er dir was Besseres zeigt, wurde er im Pech getaucht. Dir reicht schon, wenn du Öl unter die Füße hast. Aber wenn du jetzt in so einen Pechkübel getaucht worden bist, wie Johannes, auf der Insel Patmos ausgeladen, so auf dieser verbannten Insel, dort verrecke jetzt mal, zum Verrecken ausgesetzt, und in dieser Situation, jetzt soll er verrecken, dieser Johannes, dieser Apostel, dieser alte Herr, aber gerade in diesem Zustand, wo er verrecken sollte, in Pech getaucht, und du weißt, wenn du kein Benzin hast und kein sauberes, keine Mittel hast, jetzt den Pech abzuschaben, wenn du schon unter Füße hast, ein bisschen Ölflecken, wie schlimm das ist und wie fest das sitzt, ganz lang rubbeln, da liegt er da, da bekommt er die Vision von neuen Jerusalem, vom Himmel, von der Ewigkeit, die Hütte Gottes unter den Menschen. Und er sagt, fantastisch. Die Stadt Jerusalem, jeder Stadttor, eigene Perle, Perlenfundamente, eine Herrlichkeit nach der anderen. Das Beste, kein Auge hat sowas gesehen und er darf das sehen. Er darf das sehen, die Stadt Gottes im Quadrat, ein Würfel, alle Seiten gleich, Harmonie. Im Würfel kommt diese Stadt herunter. 2500 Kilometer lang, 2500 Kilometer hoch und 2500 Kilometer breit. Das sind so die Maße. Unvorstellbar. Etwas Unvorstellbares kommt auf diese Erde herab. Deshalb können Sie machen mit Jerusalem, was Sie wollen. Gott hat sein Jerusalem. Seine Stadt. Das neue Jerusalem. Das Beste. Nicht erstklassig. Nicht zweitklassig, sondern erstklassig. Das ist Gottes Idee. Auf vielen kann Gott nichts geben, nichts antun. Die sind gar satt. Braucht man nicht. Danke. Ich bin zufrieden. Bin zufrieden mit einer Hütte. Bin zufrieden, wenn ich so Gogomobil habe. Bin zufrieden, wenn ich mich nur fortbewege mit dem Fahrrad. Oder bin schon so froh, dass ich leben darf. Du solltest aufhören mit minderwertigen, zweitklassigen, drittklassigen, viertklassigen Leben. Fang neu zu denken. Und lass dich von Gott weiterführen und lass dich nicht blockieren. Wenn die eine Sache nicht klappt, weitergehen. Teufel rutscht mit Puckel runter. Das sage ich in meinem Leben. So rede ich mit ihm, kann mit Puckel runterrutschen. Ich störe mich am Teufel nicht. Ich nehme den auch nicht ernst. Ich diskutiere mit ihm auch nicht. Ich habe keine Sympathie für ihn. Ich habe kein Verständnis, kein Herz und kein Mitleid für ihn. Ich konzentriere für mein Leben, das ist schon schwer genug. Schau auf Gott und geh vorwärts. Alles, was Gott schickt, ist gut und vollkommen. Ich will noch ein paar Gedanken euch weitergeben, die Gott mir so gegeben hat. Du merkst, eine Sache läuft nicht, klebt nicht krampfhaft, löst dich davon. Paulus in Kleinasien hat gemerkt, läuft nichts mehr. Leute wollen nicht. Und wer nicht hat, wer nicht will, der hat schon. Dann sagt der liebe Gott, zeig mir den Weg weiter. Dann sieht er den Traum, komm herüber und hilf uns, der Ruf aus Mazedonien. Paulus wartet nicht groß, dass jetzt was Außergewöhnliches passiert. Er hat den Traum und er verwirklicht seinen Traum. Und Gott hat uns Träume gegeben. Gott hat dir Träume gegeben. Hast du schon wenigstens 1% deiner Träume verwirklicht? Bist du schon nach Mazedonien rübergefahren? Und ich meine jetzt irgendwo wenigstens auf die andere Seite von der Spree. Hast du schon geschafft, die andere Seite überzusetzen? Oder Havel oder was es auch ist. Verstehst? Komm herüber und hilf uns, mach mit. Paulus macht sich da keine großen Gedanken ins nächste Schiff. Die Richtung ist klar, wir gehen. Das ist Leben. Mit Gott gehen, mit Gott arbeiten, mit Gott zusammenarbeiten. Der Ort ist klar. Mazedonien, Philippi. Und dann kommt er an. Alles läuft nicht so, wie er sich gedacht hat. Nur wieder Frauen. Aber was soll's? Wo sind die Frauen? Und weißt du, da braucht er auch nicht einen Kompass und sagt, jetzt will ich rausfinden, was ist der Wille Gottes. Er geht mit seinem Kopf, gebraucht seinen Kopf. Gott hat dir, wenn du geheiligt bist, ist auch dein Kopf geheiligt. Wenn du geheiligt bist, sind auch deine Füße geheiligt. Wenn du geheiligt bist, sind auch deine Hände geheiligt. Wenn du geheiligt bist, ist auch dein Mund geheiligt. Ist Gottes Eigentum, gehört alles Gott. Also wenn meine Füße geheiligt sind, wo die Füße mich hintragen, da muss auch der ganze Kerl hingehen. Es gibt keine Lösung. Wo das Haupt sagt, geh hin, dann geht er hin. Also wenn wir Gottes Eigentum sind, wir Gottes Eigentum. Und Paulus weiß ganz genau, was er horcht. Jetzt brauche ich nicht eine Offenbarung. Herr, zeige mir, wo sollen wir hingehen? Wo sollen wir jetzt Leute treffen? Wo sollen wir Leute ansprechen? Er hat seinen Kopf. Und Gott hat deinen Kopf gegeben. Gebrauche deinen Kopf. Der ist genauso wichtig wie dein Herz. Und dann sagt er, ja, wo beten Juden, wenn die keine Synagoge haben? Die Juden beten am Wasser, wo fließendes Wasser ist, wegen ihrer Bäder und ihrer Reinigung und so weiter. Er geht an Wasser und was findet er dann dort? Frauen, und dann findet er auch eine Frau, Lydia, der Gott das Herz aufgetan hat. Und dann, wenn du hingehst, wird Gott Türen aufschließen. Wenn du deinen Kopf gebrauchst, deine Hände gebrauchst, deine Füße gebrauchst, wirkt Gott. Aber wenn du nur betest und Heiligen spielst, kommst nicht vom Fleck weg. Du musst etwas tun, deinen Kopf einschalten. Und Gott will was Besseres. Und was glaubst du, der Kopf ist doch was Wunderbares. Stell dir mal vor, du wärst ohne Kopf. So ein Rumpf. Wo kämen wir hin? Kopflos. Aber danke Gott, er will dich ans Ziel bringen. Und dann tauchen Probleme auf. Lass die Welt nicht deswegen untergehen. Bleibe nüchtern, sachlich, cool. Gott hat was Gutes vorbereitet. Und selbst wenn ich jetzt die Lydia treffe, und weißt du, die Lydia war perfekt, diese Purpurkrämerin, diese Geschäftsfrau, und weißt du, wenn du Geschäftsfrauen triffst, die haben Vermögen, die sind reich und so weiter. Lukas hat sich verliebt und Lukas hat sich mit dieser Frau verheiratet. Du liest, dann von dem Moment verschwindet Lukas für eine ganze Weile aus der Apostelgeschichte. Der hängt jetzt an der Purpurkrämerin. Gott hat ihr Herz aufgetan. Die war von Thyatira. Und wir finden Lukas wieder in Thyatira. Als Paulus wieder in Thyatira hinkommt, bei der Rundreise und zurück und so weiter, findet er wieder Lukas und nimmt Lukas wieder mit. Aber das heißt also für mich, für Jahre lang ist er mit der Frau unterwegs gewesen. Der Herr hat das Herz aufgetan. Gott führt. Gott führt uns weiter und Gott will das Beste. Gott will, dass wir die beste Ehe finden, Ehepartner finden, die beste Aufgaben finden und die besten Möglichkeiten. Gott will das Beste für uns. Und hab keine Angst, du könntest Gottes Wege verpassen. Wenn du mit Gott gehst, mit Gott wandelst, wirst du keinen Fehler machen. Gott hat immer das Bessere für dich. Und er lenkt deine Schritte. Wenn du auf Gott hörst, der blockiert dich. Wenn es sein muss, blockiert er dich. Wenn es sein muss, legt er Hindernisse in den Weg. Mit meinem Auto, gar nicht so lange her, fahre ich und plötzlich der Bock geht nicht mehr richtig, der zieht nicht mehr. Ich ärgere mich. Also mein Gott, du zahlst Geld fürs Auto und kannst nicht fahren, wenn du fahren solltest. Kann Gas geben, so viel ich will, du wird immer lahmer. Naja, oh Gott, weißt du, das ist ein natürlicher Mensch. Wir neigen uns immer zum Ärger, rebellieren. Was soll das? Und ich habe Termin, muss wohin und er zieht nicht, wer ziehen sollte. Und ich ärgere und ich diskutiere, Vater, was habe ich falsch gemacht? Und da kommt der Teufel, hätte ja ein anderes Auto gekauft und was so nacheinander kommt. Und dann fahre ich vorbei. Du wirst es nicht glauben, aber der Fakt ist, ich fahre vorbei und dann sehe ich eine Kamera an der Autobahn. Und wo ich die Kamera gesehen habe, schnappt er wieder und zieht. Ich habe gesagt, Gott, vergib mir, ich war böse auf dich. Ich habe mich so geärgert. Ich habe gedacht, dass das Auto so lahmarschig ist und nicht zieht und sich nicht vom Fleck bewegt. Und wo ich diese Radarkamera gesehen habe, habe ich gedacht, danke Vater, ich kann es gar nicht vorstellen, wie gut und wie wunderbar du bist und wie gnädig du bist. Und du hast mich bewahrt, ich kann wieder was für dein Reich tun, ich habe Geld gespart wieder. Ich hätte bestimmt hier was los, wäre was los geworden. Aber Gott hat bewahrt. Aber du hättest sehen können, da die Radar und ein paar hundert Meter, das zieht wieder. Ohne Klopfen und ohne Gebet. Und manchmal erleben wir solche katastrophale Dinge für uns persönlich und fragen, mein Gott, warum? Gott bewahrt uns. Weißt du, und vielleicht siehst du jetzt nicht diese Radaranlage und auf dem Weg, vielleicht siehst du erst in der Ewigkeit, da stand eine Radaranlage, wenn das alles nochmals durchgesprochen wird, wenn der Tag, unser Leben durchgesprochen wird in der Ewigkeit, wir sehen, das war gut, vor wie viel Not habe ich dich bewahrt, vor wie viel Gefahren, vor wie viel Betrogene oder Situationen, wo du betrogen worden wärst, habe ich dich da bewahrt, da bist du durchgekommen, da bist du gut durchgekommen, ich habe dich nur bewahrt. Hernach wirst du alles erfahren. Hernach wirst du auch nichts mehr fragen. Auch Umwege sind Gottes Wege. Gott hat das Beste für dich. Deshalb als Mensch, du musst Menschsein abgeben und Gott sein lassen. Apostelgeschichte 15, Vers 34, so ganz merkwürdige Stelle. Müsst natürlich im Zusammenhang lesen. Ich reiß es raus als Rosine. Da heißt es, Apostelgeschichte 15,34, es gefiel aber Silas, dass er da bliebe. Es gefiel Silas, dass er da bliebe. Gott gebraucht unser Verstand, unser Gefühl. Es gefiel Silas, das ist schön. Herr, hier ist gut sein, lass uns Hütten bauen. Es gefiel Silas, dass er da bliebe. Silas tat, wozu er Lust hatte. Er sagte, ich finde es dufte hier, bleiben zu dürfen, sich aufhalten hier, so ein bisschen weichen, ausruhen. Finde ich dufte, spitze. Es gefällt mir. Wenn Gott mir nicht was anderes zeigt und sagt und gibt, dann mir gefällt das, wo ich jetzt gerade bin. Und ich hadere nicht, Gott, bitte führe mich weiter, mach was anderes in meinem Leben. Oder Apostelgeschichte 19, als noch immer durch den Mazedonienruf und Mazedonienweg. Paulus nahm sich in seinem Geist vor, dorthin zu gehen. Nicht im Heiligen Geist, sondern in seinem Geist nahm er sich vor. So ist es so wichtig, dass wir immer vor Augen haben, dass Gott und mein Geist zusammenarbeitet und dass ich mit Gott Schritt halte. Und um das geht es mir jetzt. Gott will das Beste für mein Leben. Paulus hat sich viele Dinge vorgenommen und nicht alles erreicht. Wollte nach Spanien zum Beispiel. Wurde nicht realisiert, aber was soll's. Apostelgeschichte 20, Vers 3. Den aber die Juden nachstellten, als er nach Syrien fahren wollte, beschloss er, wieder umzudrehen. Als er erfuhr, also die Juden wollen mir nachstellen, das ist gefährlich, Leute, ich möchte da nicht, dreht um. Gott hat ihm die Freiheit gelassen und Gott lässt uns Entscheidungsfreiheit. Gott benutzt uns nicht als ein Hampelmann. Und Gott macht aus jeder Situation, die du machst als Kind Gottes, halt dich fest, macht er immer das Beste. Aus jeder Situation, selbst wenn du den größten Mist baust, macht Gott aus der Situation noch immer das Beste draus. Kannst du dir vorstellen? Hier aus der Situation, Gott hat nirgendwo an Paulus gesagt, geh nach Jerusalem, bring denen eine Spende rüber. Aber das hat er in seinem Kopf gesetzt. Und Gott macht aus der Geschichte noch so viel Gutes, dass er dort zwar verhaftet wird, dass er nach Rom, was auf billige Art und Weise nach Rom kommt, indem er sich auf den Kaiser beruft. Aber Gott macht aus jeder Situation, die Kinder Gottes machen. Das sind ja Königskinder, das sind ja Engel. Sind sogar noch größer als Engel, sind himmlische Wesen. Wenn du Kind Gottes bist, bist du ein himmlisches Wesen. Das kannst du nicht verstehen. Wenn du es begriffen hast, Jesus in mir, du bist nur das Gefäß für etwas viel, viel Größerem, was Besserem. Tempel, wenn du ein Tempel des Heiligen Geistes bist, eine Wohnung für den lebendigen Gott bist, das ist gewaltig. Dann wird Gott aus jedem Umgang, jedem Ereignis, jeder Sache immer das Beste draus machen. So, er beschloss umzudrehen. Und du solltest mal die Apostelgeschichte nehmen. Und du wirst erstaunt sein. Ich habe das erst diese Tage gemacht für mich. Nur die Apostelgeschichte. Er beschloss umzudrehen. Nur als Beispiel. Dann, er nahm sich vor. Immer so, er nahm sich vor und Gott hat mitgemacht. Er entschloss sich oder er setzte sich im Geiste vor, dass er das und das tun möchte, ganz besonders Paulus. Und Gott hat es immer bestätigt. Wenn du Kind Gottes mit Gott gehst, bestätigt dich Gott. Mach Gott mit. Er sagt, da wo du bist, will ich auch sein und wo ich bin, sollst du auch sein. Gott hat immer das Beste aus jeder Situation gemacht. Nur nicht aus Sünde. Das müssen wir auch ganz klar sagen. Nicht, dass jemand sagt, ich kann ja sündigen, drauf losleben und so weiter ohne Gott. Nein, also da kriegst Sturm in deinem Leben. Wenn du ohne Gott nach Tarsis wie Jona fährst, ohne Befehl Gottes, dann geht's also schon dreckig und wundere dich nicht. Aber wenn Gott auf deiner Seite ist und Gott mit dir ist und Gott sagt, hab Frieden. Hab Frieden. Und Gott ist ein Gott des Friedens. Hab Frieden. Ist es okay? Dann kannst du, egal wo du bist, egal wo es passiert, egal was du tust, du wirst immer Glück und Segen haben. Und Gottes Segen haben sogar. Psalm 20, Vers 5. Gott schenkt dir das Verlangen deines Herzens. Gott schenkt dir das Verlangen deines Herzens. Nicht des Kopfes, deines Herzens. Dein Kopf wünscht sich dummes Zeug. Dein Kopf wünscht sich, was es hört. Dein Kopf wünscht sich, was es sieht. Dein Kopf wünscht sich, was es riecht. Dein Kopf wünscht sich, was es schmeckt. Also die Sinne. Also das wünscht sich dein Kopf. Aber der Herr gibt dir das Verlangen deines Herzens. Was ist das Verlangen deines Herzens heute? Geborgenheit, Liebe, Frieden, Freude, Gelassenheit, Schutz, Trost, Beistand, Hilfe. Was wünscht sich dein Herz? Denk doch drüber nach, was du dir wünschst. Er gibt das Verlangen deines Herzens, was dein Herz verlangt. Und wenn wir heute Abend beten, bete nicht, was dein Kopf verlangt. Bete, was dein Herz verlangt. Was verlangt dein Herz? Angenommen sein, verstanden sein, geliebt sein, glücklich sein, zufrieden sein zu dürfen. Und dann wirst du auch das tun, was Gott gefällt, wenn du mit deinem Herzen betest. Wenn du mit deinem Herzen singst, wenn du mit deinem Herzen zuhörst, wenn du mit deinem Herzen glaubst, dann wirst du voll werden von der Herrlichkeit Gottes. Der Wille Gottes ist deine Heiligung. Und das ist Heiligung, so ein Wort aus vorletztem Jahrhundert, aus dem Altertum, als es noch Tempel gab und Priester gab und so weiter. Wir können eigentlich mit Heiligung nicht viel anfangen, wissen wir nicht genau, was das ist. Aber vielleicht verstehen wir etwas, Gott will was Besonderes aus deinem Leben machen, Einmaliges, Göttliches. Und Danksagung ist ein Teil des Willens Gottes, dass wir Dankeschön sagen. Danke, dass ich jetzt weiß, ich bin dein Kind. Eigentlich schon, wenn du für dieses dankst, ich bin dein Kind, Vater. Was soll mir fehlen? Oder was soll mir passieren? Oder was soll mir Negatives begegnen? Gott, du hast alles vorbereitet. Und du hast das Beste für mich. Immer den fettesten Ochsen. Fett ist es nicht, aber so. Damals braucht man Fett, wenn man friert. So, den besten Ochsen, das beste Kleid. Alles für den verlorenen Sohn, die verlorene Tochter. Gott macht die beste Arbeit, um dich so schön zu formen, dir Format zu geben. Gott bestätigt unser Leben. Und das ist schon sehr viel, die Bestätigung Gottes. Das Beste kommt für die Kinder Gottes. Und Gottes Handeln mit dir, mit mir, ist immer Liebe. Glaubst du das? Er hat nicht Gedanken des Leides, sondern Gedanken des Friedens. So steht es in der Bibel. Also, wenn er dich auch straft und züchtigt und es aussieht, wenn es so hinten so ein bisschen pätschelt, darfst du heute nicht natürlich, aber Gott kann sich das leisten. Deshalb steht es auch in der Bibel, wer die Rute schont. Gott schont manchmal nicht die Rute. Er will das Optimalste aus deinem Leben machen. Gedanken der Liebe. Auch das, was wir nicht bekommen, ist das Beste. Oder nur dosiert bekommen. Herr, warum kriege ich nur 100 Euro und nicht 1000 Euro? Dann sagte Herr Johannes, handle und wuchere mal mit diesen 100. Mach aus denen was. Gott sagt im Kleinen, entwickle dich. Gott will, dass wir uns von Kleinem zum Großen, nicht vom Großen zum Kleinen, sondern vom Kleinen zum Großen entwickeln. Gott hat ganz andere Absicht, eine ganz andere Richtung. Gott will uns die Fülle schenken. Und um zu dieser Fülle zu gelangen, sind ein paar Schritte zu nehmen. Und jetzt wollen wir beten und uns vom Herrn zeigen lassen, wie komme ich zu diesem besseren Teil. Wir haben in Frankfurt-Oder in der Gemeinde diskutiert und da sind Schwestern natürlich, was möchtest du sein, wer möchtest du sein? Dann kamen die Schwestern, ich möchte Maria sein. Ich möchte Maria sein. Sitzt da nicht so eine Maria? Ich möchte Maria sein. Weil der Herr Jesus gesagt hat, Maria hat das gute Teil erwählt, das soll ihr nicht genommen werden. Aber was ist mit Martha? Was ist mit Martha? Der Herr Jesus wäre verhungert, wenn es die Martha nicht gegeben hätte. Die war fleißig, die hat sich eingesetzt. So, Gott weiß, aber dann, ich möchte geistlich sein. Und wir denken manchmal immer nur geistlich, nur religiös sein, nur voll Heiligen Geistes sein oder in Sprachen beten oder was es auch immer ist. Das ist das Normale. Nein, das beste Teil ist das, was Gott sagt, was jetzt gerade im Augenblick für dich das bessere Teil ist. Martha hat schon ihre Lektion gelernt. Und wir alle müssen dieselben Lektionen durchlernen. Als du in die Schule kamst, du musstest auch mit dem Alphabet anfangen. Als du in die Schule kamst, musstest du das 1x1 lernen. Und als du in die Schule kamst, musstest du das Rechnen lernen, 1 und 1 ist 2. Wir mussten alle das Gleiche lernen. Natürlich hat sich nachher später unser Weg getrennt. Der eine ging auf Uni, der andere ging sein Handwerk lernen oder sonst was. So, aber wir mussten alle diese Grundausbildung, alle das Gleiche lernen. Und so, niemand kann sich da mogeln. Und ich sage euch eines, wenn du ein bisschen gemogelt hast, ein paar Lektionen übersprungen hast, hast du nachher Schwierigkeiten reinzukommen. Das dann mogle nicht, lerne. Lerne das, was Gott dir vorsetzt, was gerade durchgenommen ist. Spiel nicht den Kranken und den Faulen. Lerne, was Gott dir... Jetzt wird das Bruchrechnen durchgenommen. Jetzt lernst du Bruchrechnen. Und stell mal vor, du bist nicht dabei, wenn Bruchrechnen durchgenommen wird. Und dann sind sie weitergegangen. Dann weißt du nicht mal, was der gemeinsame, kleinstmöglichste gemeinsame Nenner ist. Dann weil du falsch programmiert bist oder andersrum. Stell mal vor, die machen da Wurzelziehen und Wurzelrechnungen. Du denkst, sie werden Zähne gezogen. Wurzelziehen. Oder andere Mathematik-Sachen. Wir stehen dann plötzlich da, wenn wir was verpasst, verpennt haben. Das Beste. Und wir denken manchmal, das ist unnötig. Mein Vater wollte, dass ich immer Musik lerne. Dass ich musikalisch bin. Dass ich musiziere. Er wollte immer musizieren. Er wollte seinen eigenen Familienchor haben und hat auch gehabt Posaunenchor. Ich habe Basstuba gespielt. Das war so mein Instrument und so Flügelhorn später und so Akkordeon habe ich gelernt. Und dann sagte Junge, lern Musik. Ich habe gesagt, Vati, du hast keine Ahnung vom Leben. Im Leben muss ich nur lesen, schreiben und rechnen können. Alles andere ist unnötig. So. Und dann bin ich Christ geworden. Kind Gottes. Dann fing ich an zu predigen, dann habe ich Gottesdienst und ich kam in eine Gemeinde, die hatten keine Musik, nichts. Und dann war ich so froh, dass ich Akkordeon spielen konnte. Und so, ich habe meine Bibel gehabt, mein Akkordeon gehabt und mein Gesangsbuch gehabt und ich konnte meine eigene Musik machen, mich selber unterhalten, so, und ich konnte selber dienen. Und dann habe ich gesagt, Vati, hättest du nur einen Prügel genommen und hättest gesagt, Pauke, 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 nix. Nachher hast du Probleme. Nachher hast du Probleme, dann geht's nicht mehr rein. So, ist es so wichtig, dass wir das lernen. Gott weiß, was wir brauchen. Gott weiß auch, was wir für unsere Berufung, um ihm zu dienen, brauchen. Auch Zerbrochenheit gehört dazu, dass wir zerbrochen werden, weil wir dazu hart sind. Wer weiß, wie er dich behandeln soll. Ich selber habe eine Situation gehabt, da kam zu mir jemand, ich habe eine Schwester in der Gemeinde gehabt, die schon am 15. kam sie, Bruder, mal tut es, bete mit mir, ich weiß nicht, wie ich meine Miete und meine Rechnung und mein Essen bezahlen muss, ich muss fasten und hungern und so weiter. Es ging gut, aber es ging fast jeden Monat so, dass ich dann gesagt habe, Schwester, lern doch, schall doch dein Gehirn ein, lerne doch, dein Geld einzuteilen, so dass du nicht immer gleich schon am 20. und immer schon pleite und bankrott bist. Gut, ich habe gerichtet, geurteilt, war sehr hart. Was passiert mit mir? Mit mir passiert, dass ich brauche Darlehen und ich kriege kein Darlehen. Muss vorstellen, kreditunwürdig. Ich bin betrogen worden, ich habe eine Wohnung eingerichtet, bin umgezogen und ich habe gerechnet oder ausgerechnet, ich kriege meine Kaution raus und das kann ich dann da hier wieder reinstecken und es läuft alles. Denkst du, die ganze Kaution ging da drauf und ich war pleite und jetzt habe ich schon Sachen bestellt und noch von Geschwistern bestellt, jetzt muss bezahlen. Ich stand da. Und dann hat Gott gesagt, richtet nicht, auf dass ihr nicht gerichtet werdet. Da, und das habe ich gesagt, ich höre auf, Schwester, ich bete, selbst wenn du noch 100 Jahre kommst. Ich habe es gelernt. Oder wenn jemand zu mir gekommen wäre in meinen jungen Jahren, du kennst mich nicht von früher, der Einzige, der mich noch kennt, ist meine Frau. Wenn jemand gekommen wäre zu mir und gesagt, ich zweifle an Gott, ich war so fanatisch. Und du kannst an Gott nicht zweifeln, es gibt Gott. Und wie kannst du dir vorstellen, dass es keinen Gott geben? Warum soll es keinen Gott geben? Schau doch den Himmel an und so weiter. Also ich habe so viele Argumente gehabt, dass es einen Gott gibt. Und wenn jemand zu mir gekommen wäre, und das habe ich auch schon fast zu manchen Hippies so an den Schopf geschnappt und gesagt, kriegst links und rechts eine Ohrfeige, wenn du nicht an Gott glauben kannst. Ja. Meine Gottesdienste waren anders als hier. Ich bin jetzt zahm geworden. Anständig. Und dann erlaubt Gott, dass mir eine Laus über die Leber läuft. Heute lache ich drüber. Eine Lappalie. Gott erlaubt Lappalien, dass sie in meinem Leben passieren. Und ich habe mich gefragt, warum passiert mir das und das und das und das und das und das? Bei mir muss alles passieren und so weiter. Und als Pastor, ich habe ein Problem. Als Pastor muss ich die Dinge entweder erlebt haben, was ich predige, oder ich werde es noch erleben. Zweimal, entweder so oder so. Entweder erlebe ich's, habe ich's erlebt, dann kann ich Zeugnis geben, das war's so, oder ich werde es noch erleben. So, das ist meine Tragödie, mein Drama, mein Zustand. Ja, und da ist die Laus über die Leber gelaufen. Ich konnte nicht einmal mehr Tischgebet sprechen. Ich ließ meine Kinder am Tisch beten. Ich habe gesagt, ich kann auch nicht predigen, ich komme mir ein Heuchler vor. Ich glaube nicht an die Existenz Gottes. Ich bete und Gott antwortet mir nicht. Und dann habe ich meinen Dienst sogar quittiert, habe zum Fenster runtergeguckt, wir wohnen damals oben. Wer kommt heute zum Predigen? Bin nicht runter im Gottesdienst gegangen. Aber die Zeit ging vorbei. Und dann habe ich eines gelernt, wie treu Gott ist. Als ich nicht mehr beten und nicht mehr glauben konnte, hat der liebe Gott einem Ehepaar, meinen früheren Lehrern, aus Barbados, Westindien, das ist 15.000 Kilometer weg von Stuttgart, den Auftrag gegeben, für mich zu beten. Kriege ich einen Brief. Ich kam aus dieser Talsohle raus, habe mich gewundert, warum? Puh, ich habe nicht groß gebetet, nicht groß gekämpft. Ich bin aus dem Dilemma rausgekommen, bin wieder auf der Halleluja-Höhe, predige wieder wie der Alte, wie ich früher gemacht habe. Was ist mit mir passiert? Ich habe nichts getan. Und dann kriege ich den Brief. Lieber Johannes, liebe Heidemi, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wir haben von dann bis dann für euch beten und fasten müssen. Ich habe meinen Kalender nachgeguckt, genau die Zeit exakt, wo ich nicht gebetet habe und wo ich nicht mehr glauben konnte. Hat Gott auf dem anderen Ende der Welt jemand beauftragt, für mich zu beten? Du bist auch manchmal erstaunt. Da ging so schwer, so schleppend, den Karren hast nicht rausziehen können. Und plötzlich, ruck, und war es draußen. Man hat gefragt, was ist passiert? Jemand hat für dich gebetet. Jemand ist für dich in den Riss getreten. Jemand hat deinen Namen erwähnt, mit Namen oder ohne Namen. Vielleicht hat jemand nur einen Finger auf Berlin gelegt und hat deinen Namen einfach irgendwo nur erwähnt. Oder nur gesagt, Herr, da ist auch jemand vielleicht, der deine Hilfe braucht, schickt deinen Engel. Und plötzlich, ruck, und ich war draußen. Und ich weiß, Gott ist reell. Gott hilft, Gott hört Gebet. Und Gott will immer das Beste. Heute würde ich niemand richten. Heute bin ich so human, dass ich sage, Gott, ich verstehe es nicht. Es gibt so viele Dinge im Dienst, in der Arbeit für Gott, was ich nicht verstehe. Aber ich lasse es einfach stehen. Und Gott wird es irgendwann zeigen, irgendwie erschließen. Aber je mehr ich richte, desto mehr Hiebe kriege ich. Das muss ich erleben. Denn Gott will zeigen, hör mal, das, was du anderen zutraust, musst du auch mal durchmachen. Und was du anderen vorschreibst, musst du auch durchmachen. Deshalb auch nie Pharisäer werden und nie Schriftgelehrter werden und nie selbstgerecht werden. Gott will das Beste. Weißt du, Gott will edel dich machen. Gott will dich vollkommen machen. Gott will dich Liebe in Person machen. Liebe in Person, dass du so lieber Mensch bist. Sympathischer Mensch. Nicht aggressiv, nicht böswillig, nicht ärgerlich und nicht aufbrausend. Dass du richtig Qualifikation an den Tag legst. Gott möge uns segnen. Lass uns aufstehen. Gott will das Beste für dein Leben. Und kein zweitklassiges, sondern erstklassiges Leben. Und denk heute darüber nach. Erstklassiges Leben will Gott für dich. Halleluja. Wir heben die Hände und beten ihn an. Lass uns zusammen sagen, Vater im Himmel, du willst das Beste für mich. Du willst das erstklassige Leben für mich. Du willst, dass ich Nummer eins bin, dass ich vorwärts gehe, dass ich siege, dass ich Glaubensschritte mache und dass ich Wunder mit dir erlebe. Und ich möchte Wunder mit dir erleben. Ich möchte Zeichen und Wunder sehen. Vater, begegne mir. Dein Wille geschehe, dein Reich komme. Dein ist die Kraft, dein ist die Herrlichkeit. Von nun an bis in alle Ewigkeit. Halleluja. Praise Gott. Während die Musik läuft, wir nehmen noch unser Opfer und dann beten wir. Halleluja. Vater, du möchtest alle Geber segnen, die etwas für dein Reich tun wollen, die dein Reich bauen möchten. Segne alle, Herr, die einfach Reich Gottes als Nummer eins haben. Baue Gottes Reich und Gott baut dein Reich. Diene Gott und Gott dient dir. Du brauchst Gottes Hilfe, tu was. Setze Zeichen. Sag Gott, ich erwarte. Ich gebe dir meinen Teil und du wirst mir deinen Teil geben. Segne Gott und Gott segne dich. Baue Reich Gottes. Halleluja. Danke, Jesus. Halleluja, Halleluja. Gott will dich segnen. Er will dir begegnen, jetzt. Heute ist der Tag des Heils. Heute stehen die Fenster und die Türen des Himmels offen für dich. Heute, wenn du seine Stimme hörst, verstocke dein Herz nicht. Halleluja. Jemand hat Öl mitgebracht zum Salben. Das möchte ich zuerst mal tun, sonst vergesse ich das nicht, dies an diesem Gottesdienst. Wenn du dein Öl mitgebracht hast, komm, ich will das salben und segnen. Gott möge euch segnen. Lieber Vater im Himmel, ich danke dir, dass du dieses Öl segnest, dass du die Familie segnest, die mit diesem Öl arbeitet. Vater, ich danke dir. Ich danke dir, dass die Salbung auf unserem Leben ruht, dass die Salbung mit uns ist. Und wenn wir dein Reich bauen, baust du auch unser Reich. Halleluja. Lass Heilung durch dieses Öl geschehen. Danke, Jesus. Halleluja, Halleluja. Danke, Jesus. Amen. Gott segne euch. Praise God. Ich denke, dass es wichtig ist. Nimm das, was Gott dir gegeben hat, als Handwerkszeug. Gott hat einfache Sachen gegeben, damit wir mit einfachen Sachen das Optimale machen. Und das Optimale erreichen. Aber jetzt nochmals, du hast mir gesagt, etwas Interessantes. Das Öl, dieses Öl, wenn man nicht zu schnell verbraucht, riecht oder wird ranzig. Weißt du was, ich kriege einen ganz dummen Gedanken, nicht wegschmeißen. Vielleicht brauchst du jemand und musst vielleicht jemand salben. Das Öl muss noch ranziger werden. Weißt du, Gott benutzt Dinge, was nichts ist. Die Leute, wenn du die mit Parfüm einölen würdest und einsalben würdest, oh, die würden riechen, die ganze Umgebung. Aber die müssen auch manchmal, weißt du, so richtig stinken. Nein, Gott zeigt mir etwas. Da ist etwas im Schilde, da läuft etwas. Weißt du, wenn man die fein behandelt, manche Leute möchten nur fein behandelt werden. Manchmal braucht man einen Vorschlaghammer, um Steine zum Durchbruch zu bringen. Und vielleicht sind Dinge, vielleicht kannst du das für Maschinen, für sonst noch was benutzen und für Gegenstände, für Werkzeuge, um die zu salben und zu segnen, die sind's wert. Denen macht's nichts aus, der Geruch. Nein, irgendetwas ist da im Schilde, etwas läuft da, etwas passiert, etwas Ungewöhnliches. Das nimmt auch nicht ab. Nein, das ist, weil es gesegnet ist. Ich sag, das ist ein Wunder. Das soll Wunder bewirken. Weißt du, das, was nichts ist, hat sich Gott erwählt, damit er zunichte mache, was etwas ist. Das kommt mir jetzt gerade während der Salbung hier, dass Gott zunichte macht, was etwas ist. Gott will aus nichts Großartiges machen. Aus nichts. Halleluja, aus nichts. O Vater, ich danke dir, dass du heute Wunder vollbringst. Und vielleicht fühlst du dich so zweitklassig, drittklassig, so abgeschoben. Du solltest vielleicht Schauspielerin oder Schauspieler werden, oder du solltest Direktor werden, oder du solltest Präsident werden. Was weiß ich, was Großartiges. Ich nimm nur mal diese Worte. Und was bist du geworden? Nicht einmal Straßenfeger. Was ist aus deinem Leben geworden? Du hast so viele große Träume gehabt und du bist irgendwie aus der Bahn, durch irgendetwas aus der Bahn geworfen worden. Deine große Karriere, da ist nur der Rahmen da, aber da ist kein Inhalt, keine Substanz da. Und deine Träume sind nicht verwirklicht worden. Und Gott sagt, die Zeit ist, wo du jetzt etwas anfängst mit mir. Du hast alles selber probiert, deshalb hat auch nicht geklappt. Du hast es mit deiner eigenen Kraft probiert, deshalb ist es nicht vorwärts gegangen. Aber jetzt will ich dein Rückenwind sein. Jetzt will ich deine Triebkraft sein. Jetzt will ich deine Hilfe sein. Und ich möchte mit dir zusammen jetzt. Nicht nur den Rahmen hast du. Und dieser Rahmen war von mir. Die Idee, der Wunsch war von mir. Das Verlangen deines Herzens war von mir. Aber du hast es ohne Inhalt gemacht. Ohne mich. Und der Herr sagt, ohne mich könnt ihr nichts tun. Herr, du redest jetzt. Und wenn du die Salbung Gottes spürst jetzt in deinem Leben und spürst, Gott ist am Plan, Gott will was tun und es geschieht etwas. Und Gott hat was mit mir vor und es ist dir warm ums Herz. Und du sagst, ich bin's. Ich bin von Gott angesprochen. Dann komm nach vorne, ich will mit dir beten. Aber nur die, die von Gott angesprochen sind, nicht die, die immer nach vorne kommen oder gerne nach vorne kommen. Ich weiß, wir wollen alle nach vorne kommen oder würden vielleicht, aber du spürst, ich bin's. Mich hat Gott gemeint und mich hat er angesprochen. Und Gott will, dass ich ein erstklassiges Leben führe. Darf ich eure Hände nehmen? Lieber Heiland, und ich möchte die Geschwister jetzt segnen. Herr, sie sollen erstklassiges Leben beginnen. Und heute ist ein neuer Abschnitt in ihrem Leben. Heiliger Gott, allmächtiger Gott, gewaltiger, großartiger Vater im Himmel. Und du fängst heute etwas Besonderes mit diesen beiden Geschwistern an. Halleluja, der Teufel hat versucht zu vereiteln, der Teufel hat versucht aufzuhalten und wir schauen nicht auf Fleisch und wir schauen nicht auf Menschen, sondern wir hören auf unseren Geist, auf die Stimme des Herzens und auf die, und wir beobachten unsere Entwicklung und aus dieser Entwicklung heraus, Herr, wollen wir das Optimale machen. Das, was du bisher gegeben hast, ist das Sprungbrett für neue, größere Erfahrungen mit dir. Du segnest das, meine Geschwister, ganz besonders und zwar materiell, du segnest sie sichtbar und auch unsichtbar. Wir müssen nicht nur in der sichtbaren Welt gesegnet werden, sondern Gott sagt mir, wir müssen auch in der unsichtbaren Welt gesegnet. Und so stark wie wir in der unsichtbaren Welt gesegnet sind, so stark sind wir auch in der sichtbaren Welt gesegnet. Vater, unsere beiden Geschwister hier sind gesegnet in der unsichtbaren Welt. Und ich spreche dem Segen zu und ich sage, Segen, komm über die Geschwister. Der Engel, der jetzt für den Segen zuständig ist, der kommt jetzt herunter. Und ich sehe, wie eine Spirale kommt die Herrlichkeit Gottes auf euer Leben herab. Wie eine Spirale. Nicht wie ein Blitz, sondern wie eine Spirale. Es geht abwärts. Und Gottes Herrlichkeit kommt wie eine Spirale zu euch herab. Halleluja. Und Gott hat euch angeschlossen an seinem Stromkreis. Gott hat euch angeschlossen an seine Herrlichkeit. Der Segen Gottes kommt auf euch herab. Halleluja. In der unsichtbaren Welt befehle ich dem Fressteufel und dem Rost und den Dieben, dass sie weichen. Und der Segen darf nicht mehr zerstört werden. Der Segen darf nicht mehr geraubt werden. Und alle Räuber weise ich zurück in der unsichtbaren Welt. Unser Sieg wird in der unsichtbaren Welt entschieden. Dort ist das Beste für uns bereitgelegt, das Allerbeste. Halleluja. Und Herr, wir ziehen diesen Vorhang zur Seite und wir sehen deine Fülle, deinen Wohlstand, deine Macht. Wir Menschen, wir sind nur Empfänger und wir empfangen jetzt. Und unsere Geschwister empfangen die Gnade Gottes. Alles, was ihr seid, ist aus Gnade Gottes. Es ist nicht euer Verdienst. Gnade Gottes, Gnade Gottes, Gnade Gottes. Halleluja. Amen. Die Spirale, das kommt runter. Halleluja, die Spirale. Weißt du, so wie Starkstrom. So eine Spirale ist einfach, die kommt runter. Und Gott hat euch angeschlossen, oben an dem Strom des Segens. Der Segen kommt und es gibt einen Engel, der für Segen zuständig ist. Es gibt Engel, die für Heilung zuständig sind, aber der Engel des Segens. Und seid sicher, dass der Engel des Segens mit euch mitgeht. Wer die Rechnungen schreibt, der Engel des Segens soll darüber wachen und seine Hand darüber halten. Ich habe eine ganz tolle Predigt, irgendwann die nächste Zeit, so das Wochenende auf jeden Fall. Und der Geist des Herrn ruhte. Weißt du, der Geist, der Segen muss ruhen auf uns. Einfach ganz schwer wie eine Wolke über unser Leben hängen. Der Segen Gottes soll über euer Leben hängen. Das ist, was Gott euch wünscht und Gott euch gibt. Preis Gott. Halleluja, diese Segensspirale. Preis dem Herrn. Oh, Glory. Halleluja. Herr, du willst den Segen wieder ganz neu entdecken lassen. Oh, dass es wieder vorwärts geht, dass es wieder aufwärts geht. Herr, und das ist kein zweit-, dritt-, viertklassiges Leben, sondern erstklassiges Leben. Herr, und was der Teufel in der Vergangenheit zerstört hat, das baust du jetzt auf und lässt aufbauen. Der Teufel muss es siebenfach zurückgeben. Siebenfach. Überleg einmal, was hast du verloren? Und siebenfach soll es zurückkommen. Denn Gott will siebenfach dich segnen. Siebenfach dir begegnen. Siebenfach seine Herrlichkeit dir zeigen. Siebenfach. Wenn Gott etwas schenkt, siebenfach. Halleluja. Halleluja. Siebenfach. Rechne das aus, was du verloren hast, was du aufgegeben hast, was man dir geraubt und genommen hat. Der Feind muss dir siebenfach erstatten. Das ist der Teufel, der uns bestohlen hat. Geschwister, wir dürfen uns nicht leichtfertig machen. Der Teufel ist ein Dieb. Der Teufel will uns die Gesundheit klauen. Der Teufel will uns die Freude klauen. Der Teufel will uns den Frieden klauen. Der Teufel will unser Geld klauen. Der Teufel will unsere Gesundheit klauen. Der will uns nur bestehlen. Aber der Herr sagt, ich will dem Dieb das Handwerk legen. Gott will dem Dieb hier in Deutschland das Handwerk legen. Wir haben so viele Diebe in unserem Land herum, dass egal ob es Finanzamt ist oder was es ist, die wollen alle nur kassieren, kassieren, kassieren und die kriegen das Maul nicht voll. Aber der Herr sagt, ich will den Widersacher stoppen, der euch bestehlen will. Teufel will dich bestehlen. Aber du widerstehst dem Fest im Glauben. Und alle Festlegungen, die du irgendwo dich in deinem Leben festgelegt hast, ich bin schwach, ich bin arm, ich bin krank. Du bist das alles, was du sagst. Du bist es alles. Nein, du sollst jetzt genau den Spieß umdrehen und auf den Feind zugehen. Ich bin stark, ich bin gesund, ich bin erfolgreich, ich bin Sieger, ich bin ein Mensch, der vorwärts geht, ich bin voller Dynamik, voller Elan, voller Kraft, voller Glauben, voller Hoffnung, voller Zuversicht. Was willst du noch sein? Mach das. Halleluja. Das hast du. Das, was du sagst, das hast du. Was du nicht sagst, das hast du nicht. Es ist so wichtig, dass wir die guten Sachen, die Segnungen Gottes aussprechen, dass wir sie proklamieren. Und unser Mund muss ein Schwert, ein zweischneidiges Schwert sein. Warum zweischneidig? In dieser Welt und in der anderen Welt muss das aufgerissen werden. In dieser Welt. Also nicht nur in dieser Welt, sondern auch drüben in der Herrlichkeit. Und was ist mit dir los? Halleluja, auch dir gilt dieses zweischneidige Schwert. Auch dir, was der Teufel geklaut hat, das, was bei ihm ging. Auch das ganze Negative, auch die ganzen Flüche. So viele Menschen sind verflucht worden. Ich habe diese Tage in der Seelsorge einen Fall gehabt. Eine Schwester, die sollte für Sekretärin, die sollte was abtippen für einen Chef von den Esoterikern, verfluchtes Zeug, also Sexerei, und die sollte das abtippen. Und sie war nicht gläubig, ist nicht gläubig, diese Frau nicht gläubig, und sie sollte abnehmen und sie wurde steif. Sie hat das nicht gemacht, ihre Finger wurden steif, weil die Hexe sie verfluchte, weil sie nicht abtippen wollte. Und eine Schwester hört das, dass da jemand ist und Finger, die Ärzte können sagen Rheumatismus, sie sagen Gicht, aber nichts von dem ist, sie kann die Finger nicht mehr benutzen, nicht mehr tippen. So, und dann sagt sie, du, ich habe ein tolles Gebet. Ich habe dieses Gebet da irgendwo mitgenommen, ein positives Bekenntnis da oder diese Proklamation und schreibt auf, im Namen Jesu bist nicht frei. Oder so ähnlich. Oder diese Flüche haben keine Wirkung in meinem Leben. Und das hat sie als Nicht-Christin. Weißt du, ich habe bisher geglaubt, dass diese Proklamationen bei Christen funktionieren. Aber ich habe es auch erlebt bei Nicht-Christen. Und wir sollen Mut haben, auch den Nicht-Christen geben. Und die hat es einfach nachgesprochen. Und dann bewegt sie ihre Finger. Und gesund, der Fluch gebrochen. Wir haben Autorität, Flüche zu brechen. Und Gott zeigt mir die Flüche, die über dein Leben gesprochen worden sind. Von Kindesbeinen an. Bist du klein, bis das und bis das und bis das. Was haben die alles über dich schon ausgeschüttet, die ganze Gülle. Und der Herr sagt, ich reinige dich, ich heilige dich, ich stelle dich vollkommen her. Und alle Flüche weise ich von dir zurück im Namen des Herrn Jesus Christus. Diese Flüche, die über dein Leben ausgesprochen worden sind und sogar Verwünschungen, verhext, verzaubert, verwünscht solltest du werden. Du solltest gar nicht mehr existieren, gar nicht mehr leben. Du solltest schon unter der Erde längst sein. Und das sind Menschen, die dir nichts Gutes gegönnt haben. Und diese Flüche werden jetzt in deinem Leben gebrochen. Im Namen des Herrn. Im Namen des Herrn. Aus diesem Gehirn gehen sie raus. Aus dem Herzen gehen sie raus. Aus den Zellen. Die sitzen in den Poren, in den Zellen, in den Drüsen. Die sitzen überall fest. Die müssen raus. Und du musst nicht mehr weinen und du musst nicht mehr schwitzen. Der Herr sagt, all das ist vorbei. Denn du wirst jetzt geheiligt und gereinigt durch mein teures Blut. Du wirst jetzt gereinigt und gewaschen durch mein teures Blut. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Preis Gott. Ist da noch irgendein Fluch, was du denkst, was jetzt irgendetwas da ist, das gebrochen werden müsste? Ein Stichwort nur, irgendeine Verwünschung? Hexerei. Oh Gott, diese ganze Hexerei, egal wie viele es sind, die ganzen Wahrsagerei, der ganze Hokuspokus, all das, was über, der ganze Zauber, die ganzen Geistheiler und alles, was dich besprochen haben in irgendeiner Art und Weise, was nicht von Gott war. Gebet in Ordnung, aber nicht, was nicht von Gott war. Das gehört nicht mehr in diesem Körper und nicht mehr in diesem Geist und nicht mehr in diese Seele. Du bist ein Tempel des lebendigen Gottes. Amen. Und was ist mit dir? Neu anfangen. Bitte, Nummer 1 und willst du sein. Halleluja. Erstgeborener. Der wievielte bist du? Erstgeborener. Du bist Erstgeborener. Und du willst Erstgeborener sein. Halleluja. Praise Gott. Wenn ich jetzt für ihn bete, alle, die Erstgeboren sind. Wir sollten, die Erstgeborenen, ich habe gesagt, meine Tochter, die muss alle Lektionen durchmachen und so weiter, die, die ganzen Experimente, die haben nicht leicht im Leben, die Erstgeborenen, aber die haben den Segen Gottes. Die Erstgeborenen dürfen mitgesegnet werden. Jetzt, während ich für meinen Bruder bete, und er soll nicht nur im Fleisch Erstgeborenes sein, sondern auch im Geist Erstgeborenes sein. Und wir sind durch Jesus Christus alle miteinander, auch wenn du Nummer 12 bist, so ist egal. Wir sind durch Jesus Christus alle Erstgeborene, Halleluja. Wir sind Erstlinge Gottes, Geliebte Gottes. Wir haben Teil an der Erstauferstehung der Toten. Das ist unsere Verheißung, was wir haben. Wir sind Erstlinge Gottes und wir lassen uns mit negativen Dingen, mit zweitklassiger Sache nicht mehr abspeisen. Die Zweitauferstehung, da geht's in die Hölle. Deshalb selig und heilig ist, der Teil hat an der Erstauferstehung. Ich bin ein Erstling Gottes. Halleluja, Halleluja. Du bist ein Erstling Gottes. Oh, Glory, und benimm dich so und verhalte dich so. Halleluja, Halleluja. Praise God. Zum Alexander den Großen kam ein Dissident, wurde ein Dissident vorgestellt und der wird da abgehauen aus der Armee. Dann schaut er Alexander der Große an und sagt, wie heißt du? Dann sagt er Alexander, dieser Mann. Und dann sagt er, hör mal, Freund, ich heiße auch Alexander und schau mich an. Ich kämpfe, ich erobere die Welt und das Gleiche musst du tun. Und für dich gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder wirst du so wie ich, Alexander der Große, und kämpfst und siegst, oder bist ein toter Mann. Oder legst den Namen ab, Alexander, und bereitest mir keine Schande mehr. Wir sind Kinder Gottes, Christen, und wir dürfen dem Heiland Jesus Christus keine Schande bereiten. Wir sind Sieger und Überwinder und mit ihm überwinden wir weit. Halleluja. Gott segne dich. Nummer 1. Was ist bei dir? Okay. Flüche. Wir brechen die Flüche. Schau mich an. Halleluja. Vater, ich danke dir, dass ich alle diese Flüche brechen darf in seinem Leben. Und die ganzen Mauern, wo er eingemauert worden ist und einzementiert und einbetoniert wurde. Vater, all das, was so unlösbar in seinem Leben ist, ich breche alle diese Flüche im Namen Jesu Christi. Halleluja. Und diese Flüche werden jetzt gebrochen. In Jesu Namen. Halleluja, sprich mir nach. Jesus, du bist Sieger. Und du hast gesiegt in meinem Leben. Und Satan, für dich gibt es keinen Platz in meinem Leben. Mein Leben ist ein Tempel des Heiligen Geistes. Jesus, du wohnst drin. Und allen Dämonen gebiete ich, in den Abgrund zu fahren. Im Namen Jesu. Im Namen Jesu. Im Namen Jesu. Im Namen Jesu. Die Kraft Gottes wirkt an dir. Halleluja. Und die ganze Hexerei und die ganze Zauberei und der ganze Hokuspokus weicht jetzt. Und dieser Nebel löst sich auf in deinem Leben. Du darfst Jesus sehen. Halleluja. Schau nach oben. Schau auf Jesus heute. Und erwarte deine Hilfe von oben. Deine Hilfe kommt von dem Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Oh, Glory, Glory, Glory. Halleluja. Praise God. Und Gott schenkt dir Durchblick, dass du Dinge durchschaust. Hallo, Dinge, die du heute noch nicht durchschaust. Du sollst sie durchschauen. Und weißt du, ich gebe dir ein Geheimnis, auch vielleicht für andere. Wenn du Durchblick brauchst, mach die Augen zu. Nicht jetzt gerade, aber irgendwann. Mach die Augen zu und weißt du, wenn deine Augen zu sind, dann öffnen sich die inneren Augen. Dann fängst du innen drin zu sehen, im Herzen drin zu sehen, im Geist zu sehen. Und dann siehst du Lösungen. Gott sagt, du sollst Lösungen sehen. Nicht die Probleme. Mit den offenen Augen siehst du nur Probleme, nur unlösbar, nur nicht machbar. Es geht nicht mehr und so weiter. Mit unseren natürlichen Augen, die der Teufel uns geöffnet hat. Und der Teufel zeigt uns immer im Fokus Probleme. Und der Herr sagt, schließ die Augen. Und ich will dir Lösung und nochmals Lösung schenken. Und du siehst Lösungen und Antworten. Und deshalb ist die beste Form, wenn du Probleme hast und nicht mehr weiter siehst, mach die Augen zu und dann kommen Bilder, wie ein Film läuft es ab. Das könnte so und so sein, das könnten wir so und so machen. Und dann, wenn du wieder die Augen aufmachst, schreibst wieder auf, du hast die Lösung, Gottes Antwort in dein Problem, für dein Problem. Halleluja. Gott will zu dir reden, Gott will sich dir offenbaren und Gott will deine inneren Augen und deine inneren Ohren öffnen, damit du seine Herrlichkeit siehst, damit du die Welt Gottes verstehst. Amen. Was ist bei dir? Ja, auch Nummer 1.
Erstmal Nummer 1 sein, den Flüche loskriegen.
Ja, gut. Lieber Heiland, und all diese Flüche, die da sind. Oh Gott, ich sehe und ich spüre, sein Leben wäre anders, wenn all das nicht in seinem Leben wäre. Und ich weise die Flüche zurück. Lass uns zusammen beten und lass uns mit unserem Bruder heute beten. Und du sagst auch zusammen, Jesus, du bist Herr.
Jesus, du bist Herr.
Und wir weisen alle Flüche zurück.
Wir weisen alle Flüche.
Und du schneidest uns ab.
Von der Vergangenheit.
Von der Verwünschung. Von der Verhexung. Von der Zauberei. Du schneidest mich und uns jetzt ab. Und ich bin frei. Satan, höre her. Ich bin frei durch Jesus. Und du hast keine Macht mehr über meinem Leben.
Keine Macht über meinem Leben.
Ich bin ein Kind Gottes. Ich bin ein Königskind. Und du bist mein Diener. Hast gehört? Der Teufel ist dein Diener. Dein Hund, dein Schäferhund. Der Teufel ist dein Schäferhund. Der muss auf dich aufpassen. Wow, der Teufel ist dein Diener. Gebrauch ihn als dein Diener. Halleluja, halt ihn kurz an die Leine. Oder binde ihn in der Wurde. Nein, der ist dein Diener. Der steht nicht unter deine Füße, der muss schön Fuß. Der muss schön Fuß. Und du kuscheln. Jetzt weißt es. Und Geschwister, das ist mir ganz großes Geschenk, dass ich das euch hier weiter sage. Gott hat das Beste vor. Und auch der Teufel ist ein Engel, ein gefallener Engel, und der ist, Engel sind dienstbare Geister, und also auch das Böse muss uns dienen, auch wenn er knurrt. Ist egal, wenn er knurrt und Zähne zeigt und fletscht und Schleim aus dem Mund rausläuft, spielt keine Rolle. Er muss dir und mir und uns dienen. Halleluja. Und du sollst, wenn der Teufel zu dir kommt und dich anficht und dich angriff, sag: Teufel, wisse, wer ich bin. Ich habe am Sonntag gerade eine Predigt. Sei bewusst, wer du bist. Oder musst es hören. Sei bewusst, dass du Kind Gottes bist. Sei bewusst, dass du König bist. Teufel, Fuß. Stell mal vor. Das Böse muss neben dir herlaufen. Lauf mit dem, lebt in deinem Schatten. Lebt von dir, was du ihm hinschmeißt. Von den Knochen, von deinem Tisch fallen. Und so weiter. Ist dein Abfall beseitigt, der Hund in Griechenland. Da legt doch der Mann unseren großen Kübel hin, oder legt einen Kübel hin für den Apfel, die Knochen, was wir da vom Lamm essen. Und da kommt so ein schöner Hund, der die ganzen Knochen beseitigt. So, da gab's keinen Müll. Kein Müll. Der Teufel ist für die Müllbeseitigung. Für die Müllabfuhr. Deswegen sind sie, weißt du, wir müssen auch da sein, und lass uns heute sagen: Danke, Jesus, dass uns alle unreinen Geister untertan sind. Dass uns die Engel dienen dürfen. Und dass der Satan uns dienen muss. Und von uns weichen muss, wenn er uns zu lästig wird. In Jesu Namen. Halleluja. Amen. Danke, Jesus. Mein Herr, wie sieht es bei Ihnen aus? Darf ich für Sie auch beten? Ja. Weil ich schon jetzt im Fahrwasser bin, kommen Sie nach vorne. Er braucht auch Befreiung. Und zwar massiv. Und wir heben unsere Hände auf und beten. Und die ganze Hexerei, der ganze Spuk, der ganze Zauber, alle dunklen Mächte, genau das, was hier passiert ist, was Gott uns gezeigt hat, das muss jetzt mit Ihnen passieren. Halleluja. Vater, ich danke dir, dass du uns den Sieg schenkst auf der ganzen Ebene. Und auch er ist ein Geschöpf Gottes, ein Kind Gottes, einer, der den Gott in seine Hände gezeichnet hat, für den Jesus gestorben ist. Und wir preisen Jesus Sieg über sein Leben. Geschwister, hebt die Hände hoch und wir beten. Schau, guck mal, die beten alle für dich. Die beten alle für dich. Die beten alle für dich. Und wir sprechen zusammen, und ich spreche vor und du sprichst nach. Und wir alle sprechen zusammen. Jesus, du bist Sieger. Du bist mein Herr. Ich gehöre dir und Satan mit deinem ganzen Heer. Verlasse mich. Du hast keine Macht über mein Leben. Jesus ist jetzt der Herr. Und ich habe mich ihm unterworfen und ihm mein Leben gegeben. Und du musst dich zurückziehen. Und zwar so schnell wie möglich. Gerade jetzt. Zieh aus. Und fahr in den Abgrund. Und dort bist du für alle Ewigkeit. Und komm nicht mehr hoch. Ich weise den Geist der Anfechtung von mir zurück. Ich lasse mich nicht mehr anfechten. Gott baut eine starke Mauer um mich. Und Jesus, du bedeckst mich. Und du regierst über mein Leben. Ich bin dein. Für Zeit und Ewigkeit. Amen. Und die Krallen Satans werden jetzt gebrochen. Ich sehe, wie die Krallen Satans, die nach dir greifen wollen, gebrochen werden. Oh, die Krallen Satan. Satan hat seine Krallen ausgestreckt, will dich zermalmen, zerstückeln, zerreißen, zerfleischen. Aber Jesus ist dein Schutz. Huschakarasan, die ganzen Vampire, die ganzen Blutsauger, die ganzen finsteren Mächte fahren aus. Oh, Glorie, Halleluja. Atme tief aus. Atme aus. Alles fährt raus, nochmals. Alles, was in diesem Körper ist, raus. Alles raus. Der Herr befreit dich. Der Herr befreit dich und der Herr gibt dir neue Gedanken und neue Einstellung. Halleluja. Gott gibt dir eine neue Einstellung. Halleluja. Er stellt dich jetzt auf den Himmel ein, auf das Gute. Und ich stelle einen Engel an deine Seite, an beide Seiten, links und rechts. Und die Engel Gottes werden mit dir gehen. Die Engel Gottes gehen mit dir. Amen. Gott segne dich. Halleluja. Noch jemand, der Probleme hat? Komm mit. Praise Gott. Ist Gott nicht gut? Gott ist eine starke Burg. Was fehlt dir?
Meine Schwägerin ist heute operiert worden, die hat Krebs.
Schwägerin, was für ein Krebs?
Unter der
Achsel. Also Lymphdrüsen.
Sie hatte schon mal.
Ja. Wir, gib mir deine Hände. Wie heißt sie?
Monika.
Wir beten für die Monika, die jetzt an Krebs operiert ist. Das ist ihre Schwester. Und wir legen die Schwester in Gottes Hände. Und wir weisen den Krebs zurück. Vater, du hast nicht Krebs für deine Kinder vorgesehen, sondern Gesundheit, Kraft und Leben. Und ich segne meine Schwester und ich segne jetzt die Monika, wo sie auch jetzt ist. Wir haben ja so viele Monikas hier, aber Herr, du kennst die richtige Monika, an die wir jetzt denken und die wir jetzt segnen, Vater. Die Monika wird jetzt durch die Gnade Gottes berührt. Wir vereinigen uns hier stellvertretend für sie. Huschikaparasan, und ich gebiete diesem Krebs, das was auch noch da ist an Narben, dass es nicht streut. Dieser Krebs wird entfernt und es hat nichts mehr in diesem Körper zu suchen. Und der Körper verschließt sich dem Krebs. Und den ganzen, alles was den Krebs ausgelöst hat, die Ängste, die sie irgendwo entstanden sind in ihrem Leben. Wir nehmen auch den Geist des Krebses, was den Krebs verursacht hat. In der unsichtbaren Welt soll sie Gesundheit empfangen. In der unsichtbaren Welt. Und von der unsichtbaren Welt kommt Gesundheit in die sichtbare Welt. Dort, wo sie liegt, im Krankenhaus jetzt. Vater, ich danke dir, dass der Engel, der für sie zuständig ist, wir befehlen diesem Engel, der jetzt für Monika zuständig ist, dass er sofort herabgeht, einen Krankenbesuch macht dort im Krankenhaus und der Monika Gesundheit zuspricht. Oh, der Geist Gottes, du gehst dorthin und du gibst meiner Schwester Gesundheit. Amen. Amen. Praise Gott. Gott gibt Gesundheit. Und wir sollen den Engeln befehlen. Gott sagt den Engeln befehlen. Er wird seinen Engeln befehlen. Du hast einen Engel, ich habe einen Engel, wir haben alle einen Engel. Und diesem Engel befehlen, dass er dorthin geht und das tut, was getan werden sollte. Du hast Autorität. Und du solltest Autorität gebrauchen. Gott will mit uns sein. Alle Tage. Bis an der Weltende. Halleluja. Ich will nur den Schlüssel haben, wo du zu der Haustüre reingehst. Nein, das reicht mir. Das ist der. Also der Hauseingang. Nur der Hauseingang. Lieber Vater, ich danke dir, dass ich dieses Haus salben darf. Dieses Haus wird ein gesalbtes Haus werden. Du wirst verblüfft sein. Ich prophezeie jetzt, wenn du treu bist und wenn du stark bist, in deinem Haus wird eine Gebetsstätte werden. Ich salbe dieses Haus, dass dieses Haus eine Gebetsstätte wird. Halleluja, dein Haus. Wer durch diese Tür eingeht, der geht an dem Engel Gottes vorbei. Wer durch diese Tür eingeht, geht an der Salbung vorbei. Wer durch diese Tür eingeht, geht an dem Segen Gottes vorbei. Und das ganze Haus ist durch diese Tür gesegnet. Der Herr sagt, ich bin die Tür. Und ich wache jetzt über das Haus. Ich nehme dein Haus jetzt in meine Hände. Und du bist nur mein Werkzeug. So wie ich der Schwester sagte, in diesem Haus ist Heil widerfahren, so ist auch in diesem Hause jetzt Heil eingezogen. Halleluja, Halleluja. Und denk dran, schreib's auf, dieses Datum von heute, in der nächsten Zeit, natürlich bei Gott nächste Zeit, wie viel ist es? 3 Wochen, 3 Tage, 3 Stunden, 3 Jahre. In diesem Haus, wenn du fest bist, wird eine Gemeinde, eine Gebetsstätte, Haus Gottes entstehen. Du bist nicht umsonst hingezogen. Weißt du, wir denken manchmal, wir haben das umsonst. Es ist, also, das Sozialamt oder das Amt oder Wohnungsamt schiebt uns hin und her. Nein, die Engel Gottes platzieren uns wie Schachfiguren. Und der Teufel will durch diesen Schachzug zwar dich reinlegen, aber Gott macht mit einem Schlag alles ihm zunichte. Halleluja. Und er macht die Anschläge Satans zunichte. Alle Anschläge. Nimm das fest mit für dich ganz persönlich. Danke. Ist Gott nicht gut? Amen. Noch irgendein Anliegen? Mensch, wie viele Kranke haben wir? Ihr Schwager liegt im Krankenhaus. Okay, da liegt, steht unter einem Fluch. Wenn jemand permanent Unfälle hat, ist unter einem Fluch, nicht unter einem Segen. Und wir brechen diesen Fluch, oder dieser Unfälle, der Unfalldämon. Oh, dieser Dämon, der einfach Unfälle auf Unfälle verursacht. Ich breche die Macht dieses Dämons über diesen Mann, wie heißt er? Über Dirk. Ich breche über Dirk die Macht des Teufels. Der möchte den Dirk vernichten, zerstören. Aber auch Heiland, du möchtest ihn zu dir ziehen. Ja. Und Jesus, du bist stärker als alle Unfälle. Aber durch diese Unfälle redest du jetzt zum Dirk und du lässt Wunder ihn sehen. Deine Wunder und du wirst ihn wiederherstellen. Oh. Und hilft, dass der Engel Gottes ihn jetzt beeinflusst. Weißt du, die Engel Gottes beeinflussen die Gedanken. Mach ein Gelübde, sag Gott, wenn du mich wieder rausholst, wenn du mich wieder gesund machst. Und dieser Engel soll dem Dirk sagen, wenn ich wieder rauskomme, ich will Gott suchen, ich will Gott dienen, ich will Gott nachgehen, ich will mein Leben anders ausrichten und ich werde nicht mehr bestimmte Dinge tun, die ich jetzt noch tue. Ich löse mich von bestimmten Bindungen, Leidenschaften und Süchten im Namen Jesu. Das soll der Engel dem Dirk-Engel sagen. Danke. Und das passiert jetzt. Passiert jetzt im Namen Jesu. Halleluja. Das passiert jetzt in der unsichtbaren Welt. Erlösung geschieht in der unsichtbaren Welt. Jesus starb vor 2000 Jahren, nicht erst gestern oder vorhin, sondern vor 2000 Jahren. In der unsichtbaren Welt ist alles schon perfekt. Das Beste liegt in der unsichtbaren Welt. Und wir transportieren das hier jetzt auf diese Welt, auf dieses Dasein. Du hast noch ein Gebetsanliegen. Mein dich. Wir sind noch nicht fertig. Hast du noch ein Gebetsanliegen? Brauchst du etwas? Außer Gesundheit und für das, was wir hier gebetet haben. Ob du noch was brauchst? Was brauchst du? Du brauchst etwas. Komm mal her. Gott, zeig mir, dass du etwas brauchst und dich genierst, Gott zu bitten. Was brauchst du? Bist du verheiratet? Brauchst du eine Frau?
Das auch, ja.
Hast du ein Haus?
Nein, kein Haus, aber wirtschaftlich das ist auch so eine Sache.
Du brauchst eine Arbeit, du brauchst eine Wohnung oder ein Haus.
Wohnung
hat, aber ein Haus, Eigentum.
Habe ich keins, nein.
Du brauchst Eigentum. Hast du ein Auto?
Ja.
Hast du, gut. Nein, aber du siehst, du brauchst mal einige irdische Dinge, um glücklich zu sein, verstehst du, um lachen zu können, um Freude. Bitte? Ja, dass du wieder lachen kannst. Gott sagt, du brauchst, Erfüllung, ja, genau. Und du brauchst eine Familie. Verstehst du, um glücklich zu sein, geborgen zu sein. Verstehst du? Und nicht nur, dass du allein bist, sondern du brauchst den Reichtum Gottes. Gott will alle Register ziehen und sie sagt, ich will alle Schleusen aufmachen, die jetzt noch das sind Blockaden, die den Segen Gottes blockieren. Das fließt nicht so, wie es fließen sollte. Auch die Geschenke Gottes, so Überraschungen, Wunder. Vater, ich danke dir, dass du diese Wunder an meinem Bruder fließen lässt und dass die Blockaden, die da sind, dass du diese Blockaden wegnimmst und diese Dämme brichst, die der Feind aufgebaut hat. Du brichst diese Dämme und du machst dein Herz voll Freude, voll Jubel, voll Dankeschön, voll Jubel, Herr, dass er wieder lachen kann und nicht mehr weint und traurig ist und niedergeschlagen ist. Er soll aufgemöbelt sein und du gibst ihm, was sein Herz sich wünscht. Halleluja. Bring dem Herrn deine Wünsche und vertraue ihm und er wird alles wohl machen. Amen. Gott will dir Freude machen. Glaub mir das. Freude. Nicht nur, dass du frei bist. Was nützt? Du bist frei. Du stehst im luftleeren Raum. Gott sagt, ich will dich segnen und in Fülle dein Leben gestalten, dass du dein Leben gestaltest. Und jetzt machst du, das beschließt jetzt. Jetzt beschließt du, was du willst. Heute ist ein Tag, wo du vor Gott etwas beschließt. Wenn du nach Hause kommst, triff ein paar Beschlüsse. Für dich persönlich. Ich will, egal was. Verstehst du? Ich will. Dies. Ich will heiraten, nur als Beispiel. Oder ich bete Gott, dass ich Eigentum bekomme. Ich will dir ein Beispiel sagen. Wir sind 8 Kinder. Alle meine 7 Geschwister haben eine Eigentumswohnung oder ein Haus gehabt und so weiter. Und ich diene Gott und arbeite für Gott und gebe mein Geld überall hin in die Welt hinaus und setze mich ein. Und ich habe kein Haus. Keine Wohnung, zahl 2.500 Miete, Mark Miete damals in Frohnau, zahl Miete und sag, Gott, das ist so traurig, ich habe nichts und ich diene dir, die anderen dienen zwar dir auch, aber nicht so wie ich. Und dann war ich traurig. Und dann schlage ich die Bibel auf. Dann heißt es vom Jubeljahr, Halljahr, mit 50 Jahre. Also wenn Israel 50 Jahre irgendwo was verspielt hat oder die Leute was verpfändet worden sind oder verloren haben. Ich habe gesagt, Herr, ich habe bald 50. Geburtstag. Ich möchte wenigstens in meinen Erbteil, ich möchte was zum Erben haben und dergleichen. 3 Tage nach meinem 50. Geburtstag bin ich beim Notar und mir wird eine Eigentumswohnung. Also ich habe gekauft und so weiter, aber bin Eigentümer geworden. Und Gott hat mein Gebet erhört. Also verstehst du, wir sind vielleicht manchmal traurig und wir müssen warten bis 50. Lebensjahr. Aber wir erreichen das und leg dich fest vor Gott und sag, das will ich haben. Und Gott gibt dir, was du haben willst. Er kann dir nichts geben, was du nicht haben willst. Verstehst du, du musst nicht wie die DDR-Leute früher da mit dem Körbchen durch den Wagen sehen, gucken, was es gibt. Gott hat die Fülle und er sagt, kauft bei mir ein ohne Geld. Und warum gebt ihr Geld für etwas aus, was euch nichts bringt? Steht im Wort Gottes. Verstehst du, warum bezahlt ihr etwas? Warum schöpft ihr Wasser aus löchrigen Brunnen? Denkt diese Prophetenworte des Jesaja. Und weil das kommt zu mir, sagt der Herr. Und leg dich vor Gott fest. Du sollst etwas haben, was du nicht gebaut hast. Du sollst ernten, was du nicht gepflanzt hast. Und du sollst essen, was nicht auf deinen Bäumen gewachsen ist. Amen. Gott segne dich. Es gilt für uns alle. Amen. So, wir stehen auf und preisen Gott. Danken ihm. Halleluja. Lass uns mal in Sprachen Gott loben und preisen. Oh, glory, hantari, kalarashitire, sindi. Oh, Herr, du hast so viel Gutes an uns getan. Vergibst alle unsere Sünden und heilst alle unsere Gebrechen. Hushikatara marashitara sandi. Hura mashora malakantara shitara sindi. Hura nasentu makashitiri nitala banatasi. Der Segen Gottes ist über seinen Kindern. Hambara mandiko da bushare sindi. Die Herrlichkeit Gottes geht auf, über die auf, die ihn fürchten und ihn von Herzen lieben. Und wir sind so ein Volk. Wir sind so eine Gemeinde. Herr, und wir segnen auch die Gemeinde hier vor Ort. Halleluja, halleluja. Und du gibst dieser Gemeinde alles, was sie braucht. Du schickst Menschen hierher. Wir segnen die Evangelisation mit John Hunters, die jetzt als nächstes ansteht, vom 6. bis 10. September. Herr, du bereitest die Menschenherzen zu, dass sie angezogen werden wie von einem Magnet. Halleluja. Wir ziehen die Menschen hierher in den Gottesdienst am Freitagabend, am Samstagabend, am Sonntag, früh und Mittwoch in die Gebetsstunde. Wir ziehen die Menschen in Jesu Namen hierher. Und Menschen werden gesegnet. Segnet werden an dieser Stätte. Diese Stätte wird eine Oase, eine Zufluchtsstätte sein, ein Friedensort sein. Herr, wo deine Herrlichkeit ist. Und ich danke dir, dass du diese Stätte mehr und mehr aufbaust und mehr Menschen bekannt machst und mehr Menschen es finden und entdecken und gezogen werden mit Seilen der Liebe Gottes. Halleluja, halleluja, halleluja. Gesegnet soll sein der Name des Herrn. Preis Gott.